Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL Freischnauze live.
Ist das Ding an?
Das Ding ist an.
Montag, 19 Uhr, Zeit für die Footballerei. Hallo und herzlich willkommen. Direkt gleich als erstes eine Vorwarnung, Twitch wird heute wieder nicht funktionieren. Also alle schnell rüberlaufen zu YouTube, damit ihr das alle wirklich... Ihr seid ja eh schon da, genau. Der nette Mann, der da so im Hintergrund lacht, das ist der Flo in der Technik. Und wie ihr seht, zu meiner Linken, lange nicht da gewesen, schön, dass es mal wieder so heute ist. Hallo Marc.
Hallo Sebastian, guten Abend alle zusammen. Ja, ich habe mich mal wieder hierher getraut ins Studio.
Das ist schön, das freut uns sehr. Ja, und wie ihr dem Thumbnail entnehmen könnt, sollte eigentlich uns zugeschaltet sein, der liebe Stolle. Der ist aber leider kurzfristig verhindert. Und wie ihr wisst, waren einige von uns, nämlich der Kutsche und der Daniel, ja in London, die sind auch gerade erst auf dem Rückweg. Ne, Detti und so, die müssen leider arbeiten. Und da haben wir uns überlegt, wie wäre das denn, wenn wir euch mal mit dazu holen? Also falls ihr Bock habt, heute über irgendwelche Spiele oder so mit uns zu quatschen, dann müsstet ihr einmal A, einen Skype-Account haben und B, uns eine DM bei Instagram schreiben an die Footballerei. Dann holt nämlich der gute Flo in der Technik, der nimmt dann mit euch Verbindung auf und da könnt ihr das Weitere dann besprechen. Also falls ihr Bock habt, zu irgendwelchen Spielen euren Senf dazu zu geben, im Prinzip ähnlich wie bei Twitter Spaces, ne? So, das kennt ihr und wenn ihr nicht unbedingt kamerascheu seid, dann würden wir uns freuen, wenn ihr da bei uns mit einsteigt. Oder?
Also ich hätte mega Bock und wir haben eigentlich fast alle Spiele, würde ich sagen, auf dem Plan. Wir sind für alle Sachen vorbereitet und ja, für alle Meinungen natürlich gewappnet und hören sehr, sehr gerne euch zu, wenn ihr mal mehr als nur den YouTube-Chat für eure Meinung nutzen wollt, sondern gerne auch mit uns diskutieren wollt. Und wenn ihr Bock habt, natürlich irgendwie über 2, 3 Spiele mit uns zu sprechen, super gerne. Wie gesagt, schreibt eine Message an Instagram, Footballerei-Channel und dann werden wir da was aufsetzen und dann hoffentlich jemanden hier in der Sendung begrüßen dürfen. Wäre mal ganz was Neues.
Genau, richtig. Das ist im Prinzip wie eine von unseren Partys, nur jetzt halt erstmal noch in virtueller Form. Ne? Irgendwann wird es ja auch mal wieder soweit sein, dass wir uns alle dann tatsächlich in Natura begegnen und bequatschen können und so weiter und so fort. Aber wir haben uns gedacht, das ist doch erstmal ein schöner Einstieg. Also falls ihr Lust habt, ja. Salifu, ich muss es dir leider gerade sagen, nein, Twitch funktioniert wieder mal nicht. Das hatten wir letzte Woche schon das Problem. Wir sind da dran, wissen noch nicht so ganz, woran es tatsächlich liegt. Aber beim nächsten Mal sollte es dann hoffentlich wieder laufen. Also ich kann es verstehen, ich bin auch lieber bei Twitch, aber man kann nicht immer alles haben, ne?
Ja, aber da wir die besten Techniker haben, muss es ja quasi an Twitch liegen.
Ja.
So, das ist ja eigentlich selbstverständlich. Genau. Die werden da irgendwas in ihrer Schaltzentrale geändert haben und jetzt kommen wir nicht mehr rein. Das
genau.
Ist das Problem, bin ich mir ziemlich sicher.
Diese Verbrechers. Genau. Gut. So, dann an dieser Stelle, ich würde sagen, bevor wir loslegen, erstmal ein Prost, Cham.
Ich mach mal, ne? Ich
ja, mach mal Corona-Abstand. Ja, genau, ne? Ein herzliches Dankeschön an König Pilsner. Und ja, wir haben die Sendung ja genannt Blowouts und Nailbiter, ne? Weil das irgendwie, das waren ja so Spiele, das gab ja irgendwie so kein Mittelding, sondern entweder nur haushohe Siege oder halt wirklich Spiele, die knapp waren und in die Overtime gegangen sind. Und da wollen wir dann, glaube ich, auch direkt mal einsteigen, ne? Mit, warte mal, was hatten wir uns denn als Einstieg gedacht? Die Baltimore Ravens, ne?
Im Topspiel.
Im Topspiel, genau.
Im hochgepriesenen Topspiel.
Ja, hatten die LA Chargers zu Gast. Und naja, das war dann halt tatsächlich so ein wirklicher Blowout, ne?
Ja, also im Vorhinein war es ja so, beide Teams stehen 4-1. Beide Teams sind die eigentlich oder gehören zu den absoluten Top-Teams in der AFC. Und alle hatten ja mit so 2 super Offenses gerechnet, Baltimore mit Lamar Jackson, mit dem Running Game, der auch in der Vorwoche dann auch noch das Passing Game für sich entdeckt hat, ja quasi. Mhm. Und die Chargers, vor allem mit Justin Herbert, mit so einem sehr aggressiven Play Calling, die gerne für die vierten Versuche auch gehen. Also so was Modernes, so ein bisschen in ihrem Spiel dadurch haben. Und dann guckt man sich an, 34-6. Also ich habe das Spiel gestern gesehen, habe dann irgendwie das für mich gar nicht so festmachen können. Und dann heute gucke ich nochmal auf 34-6. Hm. Also das war ein so einseitig, das Spiel. Das war unfassbar. Also.
Was sich halt gestern halt wirklich gerecht hat, ich glaube, Justin Herbert, das habe ich, ich habe gedacht, das kann gar nicht stimmen. Bei 42 Dropbacks stand der 32 Mal under pressure. Hm. Wenn du dir das mal vorstellst, der hat so viel Dampf gekriegt von der Ravens Defense. Das war ja unfassbar. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, diesmal haben die Play Calls von Brandon Staley. Also wenn du beim vierten Versuch an der eigenen 19-Yard-Linie dafür gehst, das ist.
Also gar nichts irgendwie dagegen, weil es war drittes Quarter irgendwie, also 5 Minuten, glaube ich, noch im dritten Quarter oder sowas. Du liegst irgendwie, ich glaube, sie lagen zu dem Zeitpunkt 18 Punkte hinten. Also es war schon ein 3-Score-Game. Okay, geh dafür, ist völlig in Ordnung, aber dann doch nicht bitte auf einen Rookie-Receiver so ein Ding da über 5 Yards werfen. Denk dir was Kreatives aus, nutz deine Waffen, nutz Mike Williams, Keenan Allen. Also das fand ich irgendwie so schade, weil die Chargers-Offense hat ja all diese Waffen, so um das alles zu nutzen. Und natürlich versuchst du dann möglicherweise mal in manchen Situationen den Gegner zu überraschen, indem du mal tatsächlich mal die Receiver auch nutzt oder die Spieler dann nutzt, die nicht so häufig den Ball bekommen. Aber in so einer Situation musst du mit deinen Stars, da musst du mit den starken Spielern irgendwie was kreieren. Und das fand ich halt so wild. Und nach dem Ding, als eigentlich klar war, okay, kein Touchdown, keine Conversion beim vierten Versuch, da war es eigentlich durch. Ich glaube, da waren die Chargers auch für sich so, ja, jetzt helfen uns nicht mal die vierten Versuche. Hm. Jetzt ist eigentlich gelaufen, das Spiel.
Ja, und Lamar, der musste ja nicht mal viel machen, ne? Irgendwie 168 Passing Yards, viel gelaufen ist auch nicht. Es hat halt einfach gereicht, ne? Und Baltimore hat gezeigt, ich habe ja so vor der Saison habe ich immer so ein bisschen Greg Roman gerne kritisiert, weil der ja, da hat mir immer so ein bisschen der nächste Schritt in seiner Art und Weise des Playcallings und des Gameplans gefehlt. Das hat er jetzt aber doch gezeigt, dass er auch auf die Situation mit den ganzen verletzten Running Backs ziemlich gut reagieren kann. Ich meine, die haben zwar ne, diesen einen Tyson
Williams, ja, Rookie.
Genau. Ja, stimmt. Genau. Den haben sie ja, aber die nutzen ja quasi nur die alten Running Backs, die sie von der Straße geholt haben. Latavius Murray. Le'Veon Bell hat gestern mit der Nummer 17 einen Touchdown gemacht.
Was hat das mit dir gemacht, so als Steelers-Fan? Hat dir nichts ausgelöst oder hast du so gedacht, die guten alten Zeiten?
Weißt du, was mich hat am meisten die Rückennummer getriggert, ne?
Ja, ich bin ja echt ganz so schlimm, ne?
Ist super schlimm. Das. Ich finde das total schlimm. Ja, das hat mich echt getriggert.
Ja.
Und ja, mein Gott, ne? Das war halt so, es ist halt immer so beim Rivalen, Alejandro Villanueva ist auch da, ne? Es ist, kommt halt in der NFL durchaus mal vor, aber so ansonsten hat mich das nicht
ich glaube, tariert. Hätte sich Le'Veon Bell anders verabschiedet von den Steelers, hätte man vielleicht nochmal gesagt so, ja, okay, schade, aber ich glaube tatsächlich ja so, wie es abgelaufen ist. Ja. Aber die Rückennummer, die ist so wild. Ich habe gedacht, die sind irgendwie ich habe nur gesehen, wie ein Spieler mit der 17 in die Endzone gelaufen ist und habe gedacht, welchen Receiver haben sie denn da jetzt um die Ecke gesendet? Mhm. Und dann ist es einfach Le'Veon Bell, der sich irgendwie eine ganz wilde Rückennummer ausgedacht hat. Mhm. Ich weiß auch nicht. Also das hat mir irgendwie das Unbehagen bereitet.
Ja.
Irgendwie so ein bisschen.
Ja, das ist, also generell, ich bin kein großer Freund von dieser neuen offenen Regelung, was die Rückennummern angeht. Ich habe mich damals tatsächlich schon schwer getan, als es anfing, dass die Wide Receiver in den Zehnernummern losgegangen sind. Da war ich. Aber gut, das liegt halt daran, wenn du so viele auf dem Roster hast, irgendwann kriegst du sie halt mit den Nummern nicht mehr unter, ne? Mhm. Da musstest du ja eben den Weg gehen. Aber gut. Lukas Schreivogel schreibt Baltimore das gefährlichste Team der AFC. Muss man ihm recht geben, ne? Oder?
Also nach dem Spiel, ja, also. Ich bin noch auf die Bills heute Nacht gespannt, da komme später sicherlich auch noch mal zu. Aber die Ravens nach dem Spiel, vor allem die große Frage war ja noch so ein bisschen die Defense, vor allem die Pass-Defense, wo sie eins der schlechtesten Teams diese Saison waren. Und du hast es schon angesprochen, der Pass-Rush war gestern bärenstark. Auf der anderen Seite natürlich auch die Chargers O-Line, ziemlich wackelig. Und insgesamt sah das schon deutlich stabiler aus. Und ich meine, die Chargers waren so mit dem Drive, den sie hatten, also sie waren in Form, kamen sie da nach Baltimore und die Defense der Ravens hat echt ein gutes Spiel gemacht. Herbert sah auch ein bisschen wackelig aus, muss man sagen. Aber also insgesamt für mich persönlich gehören die Ravens auf jeden Fall dazu. Also das ist, glaube ich, klar. Weiß ich jetzt nicht, hatte Lukas geschrieben, NFL oder AFC? AFC auf jeden Fall. AFC auf jeden Fall.
Ja. Und da muss man ihm, denke ich, auch recht geben. Ne? Gut. Machen wir mal einen Sprung über den großen Teich nach London, wo, wie gesagt, gestern Daniel, Nico Backspin und Kutsche vor Ort waren. Und Kutsche, ihr habt es wahrscheinlich auf Instagram in den Stories und so weiter gesehen, hat überschwänglich den ersten Sieg der Jacksonville Jaguars seit, wie wurde es genannt, seit 1880, also nein, seit 20 Niederlagen in Folge. Mhm. Der erste Sieg seit Woche 1, 2020. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Spiel gesehen, den Schluss. Und ich weiß nicht, ob die das auch so ging, aber mich hat dieses Playcalling von Miami wahnsinnig
unfassbar
gemacht.
Unfassbar.
Es hat mich einfach nur wahnsinnig gemacht.
Also wirklich.
Oder?
Ja, ich bin verzweifelt. Also ich fand die Dolphins vor der Saison echt spannend.
Ja.
Vor allem so die Tour-Geschichte, ne, zweite Saison, wie läuft das? Flores fand ich bisher als Head Coach und wie er das Team irgendwie so ein bisschen umgekrempelt hat, fand ich total interessant. Und ich habe gedacht, die Dolphins diese Saison, wenn da alles ganz, mit ein bisschen Glück, schielen sie nochmal Richtung Playoffs und so. Das ist traurig gewesen. Das ist einfach traurig gewesen. Also mir geht's genauso wie dir, die das vierte Viertel oder ja, also ein Großteil des Spiels sah der Coaching-Staff so schlecht aus. Und ich finde auch die Dolphins-Offense finde ich unfassbar uninteressant. Also da ist irgendwie, da wird überhaupt nicht sieht einfach überhaupt nicht interessant aus und ist relativ beschränkt, sage ich mal. Und genauso wie du, da am Ende des Spiels, also mich hat schon dieses Fourth-Down-Ding, da gehen die Dolphins für einen vierten Versuch. Ich glaube, waren sie sogar in der eigenen Hälfte?
Ja. Ne? Gerade, also war kurz vor der
Ja, Linie genau. Irgendwie. Okay, kann man auf jeden Fall machen. Und dann läufst du da so ein stumpfes Ding, Shotgun steht Tour, bekommt den Snap, anstatt, also du kannst einen Quarterback-Sneak machen, du kannst irgendwie ein bisschen faken oder was auch immer. Aber so ein stumpfer Lauf durch die Mitte, da habe ich gedacht, ich gucke ein Seahawks-Spiel. Und dann geben sie natürlich den Ball ab. Die Jaguars hatten, glaube ich, sogar 3 Timeouts zu dem Zeitpunkt. Massig Zeit auf der Uhr. Es war eigentlich schon relativ klar, okay, wenn da jetzt ein paar Pässe ankommen oder so, dann wird das glatt gehen. Und dann, also das hat mich richtig wütend gemacht. Das war 5 Sekunden auf der Uhr. Ne? So, entweder gehen die Jaguars jetzt für ein super langes Field Goal von einem Kicker, der vor ein paar Monaten noch irgendwie Technik irgendwo gemacht hat oder sowas.
Naja, der war bei den Steelers letztes Jahr und war dann im Practice Squad irgendwo und da haben sie ihn dann ja.
Aber der hat irgendwie, ich habe irgendwas gesehen, der hat irgendwie die letzten 2 Jahre so nebenbei noch irgendwas anderes gemacht. Also so richtig, so voll konzentriert. Kicker war
nicht so richtig, ne?
Genau. Und dann haben die 5 Sekunden auf der Uhr. 2 Timeouts, glaube ich, noch bei den Jaguars. Also war alles gut. Und dann natürlich, um noch ein bisschen ranzukommen, machst du einen schnellen Pass und eine Auszeit. Was machen die Dolphins? Anstatt einfach mal hier kurz stehen bleiben, lass den da liegen, lass dir die 1-2 Sekunden da irgendwie noch von der Uhr laufen, dann tick ihn an, Spiel geht in die Overtime, nächste Chance für uns. Schmeißen sie sich da drauf, als ob es jetzt um ihr Leben gehen würde oder was auch immer. Das hat mich so wütend gemacht. Ja. Das ist doch einfach, da musst du mal so ein bisschen intelligent sein und drüber nachdenken. Oder zumindest auch als Coach musst du auch den Spielern sagen, Leute, wenn die jetzt für einen Pass gehen oder wenn die jetzt nochmal irgendwas machen, lass den einfach.
Ja.
Ne? Also vor allem, wenn er sich da so hinschmeißt, was ja offensichtlich ist, dass er sich, na klar schmeißt man sich in der Situation hin. Und das war so grausig, eine grausige Veranstaltung der Dolphins. Ja. Das ganze, ja, eigentlich fast das ganze Spiel schon.
Aber gerade, ich finde halt auch, Flores hat auch mit seinem Timeout, das er da genommen hat, vollkommen grundlos. Hat er das ja, der hat ja Urban Meyer ja quasi die Tür geöffnet.
Ja.
Der hätte ja sonst einfach ja wahrscheinlich auch gesagt, ja gut, gehen wir in die Overtime oder was.
Ja.
Und dann hatten die halt eben echt den Geistesblitz, dass sie diesen superschnellen Pass werfen und dann mit einer Sekunde auf die Uhr das Ding, ne, Timeout, bumm, ja, dankeschön. Ja, und wenn du so ein Spiel verlierst, das tut halt weh, ne? Und mal ganz ehrlich, Jacksonville bei diesem letzten Drive startet mit einem False Start, also sind sie schon wieder in der eigenen Hälfte gewesen.
Ja.
Der erste Versuch denn, erster und 15, verliert der Running Back, das war ja noch nicht mal Robinson, sondern ich weiß gar nicht, wer das war, ist auch egal, verliert einen Yard.
Mhm.
Dann wird Trevor Lawrence gesackt beim zweiten Versuch, dann hast du auf einmal dritten und keine Ahnung wie lang. Und dann schaffen sie es aber noch wieder auf vierten und acht wieder ranzukommen.
Ja.
Ne? Also, und dann, wie gesagt, nimmt er das Timeout und dann machen sie dieses schnelle Ding und dann zack, bumm, und dann versenkt der Kicker das Ding halt eiskalt. Ja. Und dann verlierst du so ein Ding. Und so ein Spiel, was du eigentlich, ich will den Jaguars nicht zu nahe treten, aber das musst du eigentlich nicht verlieren. Und mal ganz ehrlich, also Miamis Saison ist für mich jetzt schon im Arsch, auf gut Deutsch gesagt.
Ja. Also vor allem so eine wichtige Saison, wo man ja echt, also wie schon eingeleitet, wo man eigentlich so Tua nochmal sehen wollte, nochmal irgendwie sehen wollte, ob er tatsächlich der Franchise-Quarterback für die nächsten Jahre ist. Bisher kann man das gar nicht so richtig beantworten, finde ich, weil irgendwie man hat zu wenig auch, also man hat natürlich zu wenig gesehen von dem, in den Spielen, in denen er wirklich gespielt hat.
Mhm.
Aber auch insgesamt irgendwie einfach die Sample Size, wie man es ja so häufig nennt, ist einfach sehr, sehr klein. Ja, mit der Saison, sie stehen jetzt 1-5, wirst du diese Saison, also da wirst du nicht mehr viel reißen.
Mhm.
Andere Frage, natürlich, Flo.
Gerne. Ich wollte nur wissen, glaubt ihr denn, dass die jetzt nochmal, also deswegen, du hast gerade gesagt, an Tua liegt es eigentlich nicht, oder das ist meine Frage, liegt es an Tua oder liegt es eher am Coaching? Weil die Dolphins werden ja auch immer mit Deshaun Watson in Verbindung gebracht. Glaubt ihr, dass jetzt nach so einem Start dann der Owner vielleicht da auch nochmal ein Versuch startet? Oder?
Ja, der ist ja so ein, er ist ja auch so ein, ich sag mal, so ein bisschen berühmt dafür, dass er so leicht in Panik verfällt, ne? Sie haben, wenn ich mich jetzt nicht ganz stark täusche, haben sie nächstes Jahr keinen First-Round-Pick, ne?
Den haben sie an die Eagles abgegeben.
Den haben ja die Eagles gekriegt. Das wird dann natürlich schon mal ganz spannend, weil wenn du wirklich sagst, du willst da jetzt noch willst da Änderungen reinbringen, dann musst du entweder sagen, du gibst Tua noch das eine Jahr ohne deinen eigenen First-Round-Pick. Oder du musst dir halt was überlegen, wie du Deshaun Watson quasi denn holst und musst dann eben auch mit dem Risiko leben, dass der eventuell dann beim Commission auf der Liste landet und das ein oder andere Spiel mindestens verpasst. Also wie gesagt, also dem Owner der Dolphins traue ich das durchaus zu. Man muss natürlich auch sagen, die haben gestern ohne drei Wide Receiver gespielt, glaube ich. Aber auch so Jalen Waddle sah ganz okay aus, fand ich, für einen Rookie. Aber ansonsten, dann war nachher, ich glaube, waren beide Defensive Backs raus, so ja. Howard und Jones, glaube ja, ich. Ne?
Genau.
Das sind natürlich auch so Faktoren, aber wie gesagt, da, weiß ich nicht, das war nicht schön anzusehen.
Black Mamba hat bei YouTube geschrieben, dass Tua gestern ein Lichtblick war, aber der Rest, also Coaching und so weiter, war schlimm. Das ist auch ungefähr das, glaube ich, was ich jetzt auf Flo's Frage geantwortet hätte. Also ich fand Tua tatsächlich überdurchschnittlich. Ich bin auf jeden Fall nicht überzeugt von ihm so, aber ich finde, er hat auch so Spiele drin, da macht er echt einen guten Job so. Und ich glaube einfach, dass ihm vieles auch, wie gesagt, durch diese Offense, die Struktur, auch durch Coaching-Entscheidungen und so wird ihm, glaube ich, ein bisschen was schwierig gemacht. Ich glaube, er ist kein Top-Starter in dieser Liga. Wird er, glaube ich, nicht werden. Aber ich glaube, er kann so ein bisschen was so in die Richtung Teddy Bridgewater. Also jemand, der ein Game managen kann, der, wenn er eine gute Offense um sich herum hat, was leisten kann. Mhm. So einer kann er sein. Ich glaube, für viel mehr wird es nicht reichen. Aber genau.
Mac Mamba schreibt auch noch, dass sie den First-Round-Pick der 49ers haben. Stimmt. Das habe ich natürlich total vergessen. Die haben ja auch alles weggetradet.
Ja, stimmt, genau. Und ja, Mike Franke fand Tua eher enttäuschend, sehr enttäuschend sogar.
Mhm.
Genau, also ja, insgesamt, was meine Frage noch gewesen wäre, wie du Trevor Lawrence tatsächlich gesehen hast, weil für mich so diese ganze Rookie-Quarterback-Diskussion, wer hat den besten Start gemacht, so wer funktioniert am besten oder so, fand ich bisher alle, bis auf Mac Jones, der für mich ein bisschen rausfällt, weil er spielt irgendwie, ja, weder richtig stark noch sehr schlecht. Mhm. Er spielt sehr konstant auf einem okayen Niveau, würde ich sagen, vielleicht auch einem guten Niveau. Was meine Frage wäre gewesen, wie du Trevor Lawrence gesehen hast, weil ich persönlich in dem Team finde ich, macht er schon einen relativ guten Job.
Also ich fand auch, man sieht bei ihm auf jeden Fall, dass er vorankommt, ne? Mhm. Das ist, wie gesagt, der hat vorher, das hat man ja auch immer gesagt, der hat an der Highschool, ich glaube, keine Ahnung, 2 Spiele verloren und im College auch. Der kannte das halt einfach gar nicht. Und wenn du denn erstmal dann doch in der NFL ankommst, das ist einfach noch eine andere Geschichte. Und auch wenn er ein Ausnahmetalent ist, man darf halt, ne, Peyton Manning, mit dem er also vom Talent her ja immer gerne verglichen wird, der hat halt die meisten Interceptions als Rookie geworfen in aller Zeiten. Und man hat gesehen, wo er später gelandet ist. Ne? Mhm. Also man kann das, finde ich, nicht jetzt direkt schon sagen, dass es so eine Growing Pains und sowas geben wird. Das war einfach klar. Und der braucht halt seine Zeit. Und also er geht in die richtige Richtung. Und ich denke, da wird Jacksonville auch grundsätzlich auch noch sehr viel Freude dran haben, ne? Wenn der Rest dann passt.
Ja. Genau. Ja.
Deshaun Watson sollte zu den Panthers gehen.
Ja, die Panthers, auch eine Geschichte
für mich. Mhm. Genau, da kommen wir ja auch noch zu. So, dann lass uns mal rüberspringen.
Wir haben tatsächlich noch keine Nachricht.
Noch keine Nachricht? Nein. Möchte tatsächlich noch keiner.
Jetzt nochmal aufrufen vielleicht. Ja. Vielleicht ist ja jemand, der jetzt erst eingeschaltet hat, willig, uns in der Sendung zu begrüßen.
Genau. Also, ne, nochmal kurz der Aufruf für die vielleicht ein bisschen später gekommen sind. Vielleicht ja vor allen Dingen die auf Twitch gewartet haben und bitterböse in den Bildschirm geguckt haben, weil wir da schon wieder nicht am Start sind. Falls ihr Lust habt, uns hier live in der Sendung mit zu unterstützen via Skype, dann schreibt uns doch bitte bei Instagram eine DM. Da sitzt dann unsere Nachrichtenfee Flo, der bequatscht das mit euch. Und dann könnt ihr gerne dazukommen. Und wir können uns mit euch unterhalten über, worüber ihr auch denn sprechen wollt. Welches Spiel, vollkommen egal. Ne? Da seid ihr vollkommen frei. Wir haben auf alles Bock und sind für alle Schandtaten bereit. Na, also, wie gesagt, DM bei Instagram. Das Postfach ist auf, legt los. Gut, dann wollen wir mal im Osten bleiben. Und wir kommen schon zum Playoff-Burner. Ihr kennt das ja, die neue Rubrik, der Playoff-Burner. Letztes Jahr haben wir ja die Leute oder die Teams quasi aus dem Playoff-Rennen verabschiedet. Dieses Jahr begrüßen wir sie quasi in den Playoffs. Und wir kommen jetzt tatsächlich nicht mehr drum herum, und sagen herzlich willkommen zu den Arizona Cardinals. Arizona ist nach Cleveland gefahren, ohne Head Coach und ohne Quarterbacks Coach. Die haben nämlich beide sich Covid eingefangen. Kommen nach Cleveland und zeigen den Browns, wo der Frosch die Locken hat. Also Kyler Murray gestern wieder mit einer doch MVP-reifen Performance, würde ich sagen. 4 Touchdown-Pässe. Auch wenn Rodney Hudson, sein Center, war auch nicht dabei. Und trotzdem, auch wenn ich glaube, mindestens 2 so eine Botch-Snaps gesehen, aber der hat sich einfach nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das ist einfach also souverän, wie der Junge spielt. Und dann mit seinen Receivern, bin ich auch ehrlich, da muss ich mich entschuldigen bei der German Bird Gang und allen, die es mit den Cardinals halten. Ich habe mich ja so ein bisschen lustig gemacht über so AJ Green und JJ Watt hier, das Altenstift und so weiter und so fort. Aber ein AJ Green und auch ein JJ Watt haben gestern immer wieder gezeigt, dass die Jungs noch ordentlich Reserven haben. Und wenn du denn noch einen Nuke Hopkins hast und einen Christian Kirk als Receiver, dann muss man ganz ehrlich sagen, Arizona 6-0 bestes Team der Liga und das nicht von ungefähr.
Ja. Oder? Auf jeden Fall muss man sehr, 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 sehr stark davon ausgehen, dass sie in die Playoffs kommen. Wir sagen auf jeden Fall, dass sie in die Playoffs kommen. Mhm. Da könnt ihr auch sagen, da kann jeder sagen, was er will, aber da legen wir uns auf jeden Fall mal fest. Und du hast es schon gesagt, also Kyler Murray ist tatsächlich, ich habe das Gefühl, letzte Saison war ja schon wirklich stark. Also da hat man wirklich Plays von ihm gesehen, die man möglicherweise von keinem anderen Quarterback gesehen hat, weil er so diese Beweglichkeit, also was natürlich irgendwie sicherlich ein Lamar Jackson hat, was vielleicht auch ein Russell Wilson hat oder wie sie auch alle heißen. Kyler Murray ist irgendwie, der ist nochmal irgendwie schwieriger zu packen, hat man das Gefühl. Der ist so super schnell, wendig auf ganz kleinstem Raum.
Weil er so klein ist wahrscheinlich.
Genau, oder? Also weil, ja, möglicherweise tatsächlich einfach wegen seiner Körpergröße. Und man hat diese Saison irgendwie dieses Gefühl, was man, finde ich, bei Lamar Jackson in seiner MVP-Saison und finde ich auch diese Saison wieder hat. Die Teams finden keine Antwort auf diese Spieler und auf Kyler Murray jetzt in diesem Fall. Er bringt diese Unberechenbarkeit mit. Er bringt er kann die Defense dann auch nochmal zu Fuß schlagen. Er hat einen super Arm. Er hat diese Saison nochmal an seiner Genauigkeit gearbeitet und er hat halt überall Waffen, vor allem als Receiver, die er anspielen kann. Also du hast schon gesagt, AJ Green, Christian Kirk, DeAndre Hopkins. Dann hast du noch Rondell Moore, du hast im Backfield noch einen Chase Edmonds, du hast fürs Laufspiel dann nochmal einen James Conner.
Der und mir auch du wirst gut gefällt, das muss ich
genau, sagen. Genau, also der da irgendwie auch ganz gut reinpasst. Mhm. Und du hast dann nächste Woche oder im nächsten Spiel dann Zach Ertz auch noch, für den sie ja getradet haben. So eine kleine Nachricht. Ich war so super überzeugt von den Browns.
Ja.
Und tatsächlich, der Teil der Browns, nämlich die Defense, die mich vor der Saison so überzeugt hat, dass ich gesagt habe, sie gewinnen, ich glaube, 15 Spiele oder sowas. Mhm. Der Teil macht mir jetzt tatsächlich ein bisschen Sorgen. Cardinals, super Offense, aber die wirklich starken Defenses schaffen es ja tatsächlich, die wirklich starken Offenses auch in Schach zu halten. Und das hat man jetzt bei den Browns gesehen, dass es dazu einfach nicht reicht. Und die Cardinals machen auch einfach Spaß, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Team, das man sich echt gut angucken kann. Und wenn man mal überlegt, wo sie auswärts gewonnen haben, ne? In Tennessee, dann, wo hatten sie noch auswärts gewonnen? Und jetzt halt ist mir jetzt gerade entfallen, Entschuldigung, aber auf jeden Fall dann auch noch in Cleveland. Und Cleveland, ja, die stehen jetzt bei 3-3, sind, ja, das ist echt ernüchternd, weil ich glaube, wir hatten alle die Browns extrem weit vorne. Wir waren beide in der Sendung und wir haben alle gesagt, die Browns gewinnen die Division. Und letzte Woche ging's schon nicht gut. Also ne, da war zwar dieser unfassbare Shootout, der auch schön anzusehen war. Und diese Woche hat's für die Browns denn, also das einzige Highlight, was mir bei den Browns in diesem Spiel gestern eingefallen, was ich gesehen habe, war die Hail Mary auf Peoples Jones zum Ende der ersten Halbzeit.
Ja.
Da hat Baker natürlich immer schön einen ausgepackt.
Ja.
Aber er ist ja nachher verletzt raus. Die haben ohne Nick Chubb gespielt. Dann ist Kareem Hunt verletzt raus. Da gab es schon ordentlich Verletzungsprobleme. Und vorher hat man ja gesagt, ne, gerade das Backfield mit Hunt und Chubb, das ist ja schon echt Deluxe, ne? Dann hast du auch wieder ohne Jarvis Landry gespielt. Odell Beckham war kurz auch draußen, weil er irgendwas mit der Schulter hatte. So wird das unfassbar schwer. Und gerade wenn du dann noch so ein Team wie die Ravens in der Division hast, die da jetzt alles aufrollen. Oh, das wird für Cleveland, glaube ich, noch eine ganz harte Geschichte. Und ich finde, man muss sich auch die Frage stellen, ob Baker dann tatsächlich auch wirklich die Antwort ist, langfristig gesehen. Oder ob das nicht vielleicht sogar so ein Punkt ist, wo man sagt, da wäre vielleicht nochmal ein Upgrade irgendwann nötig, ne? Ob du denn ihm einen neuen Vertrag gibst oder so. Weiß ich nicht. Was meinst du?
Bei den Browns ist natürlich, also du hast jetzt ein super Verletzungspech. Du hast dann auch noch das Pech, was ja oben drauf kommt, dass du Donnerstag schon wieder spielst, Donnerstagnacht.
Ja, genau.
Gegen die Broncos, die ja an guten Tagen es sicherlich schaffen könnten, die Browns zu besiegen. Also und vor allem diese Browns, die dann auch noch sehr geschwächt sind. Nick Stefanski meinte heute, dass Chubb möglicherweise zurückkommen könnte. Mhm. Wenn Chubb und Hunt anhand der definitiv ein paar Wochen ausfallen wird,
ja,
am Donnerstag raus sind, hast du erstmal zumindest nicht mehr diese Waffen im Laufspiel, die dich auch so variabel gemacht haben. Mhm. Baker Mayfield ist angeschlagen, die Schulter, er wird wohl operiert werden müssen, aber erst nach der Saison, was weiß man jetzt nicht, ob das eine gute oder eine schlechte Nachricht ist. Okay, du hast den Franchise-Quarterback oder dein Starting-Quarterback für die nächsten Spiele dann noch, aber es wird halt jetzt viel an ihm liegen. Er ist angeschlagen, sie sind vielleicht nicht so super überzeugt überall in Cleveland bei den Browns von ihm. Das ist halt eine super ärgerliche Saison, glaube ich, einfach für Baker Mayfield dann auch einfach persönlich. Mhm. Odell Beckham sieht halt einfach nicht aus wie das, was ihn irgendwie jahrelang so groß gemacht hat.
Überhaupt nicht.
Ich habe Landry war auf IR, der soll jetzt irgendwann die nächsten Wochen dann zurückkommen oder darf dann zurückkommen. Mhm. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir am Freitag aufstehen, aufs Handy gucken, weil ich glaube, keiner von uns wird sich Browns gegen Broncos angucken.
Natürlich.
Ach so.
Ja, du musst ja ein Frühstücksei wieder, ne?
Sorry. Ja, das habe ich natürlich wieder vergessen.
Ja.
Und dann gucken wir auf unser Handy und sehen, glaube ich, dass die Broncos die Browns besiegt haben.
Mhm.
Und ich fände es gar nicht so unwahrscheinlich tatsächlich.
Mhm. Ja.
Was ich immer wild fand, ich habe immer das Gefühl, dass Mayfield so viel selbst versucht, also schon in dem Spiel, er hatte sich ja schon die Schulter in dem einen, wo er den Tackle versucht hat vor ein paar Wochen. Und jetzt war es wieder so ein endloser Scramble, wo er noch versucht, am Ende das Ding irgendwie wegzukriegen.
Ja.
Und deswegen mit seinem Arm da irgendwie so lang auf dem Boden aufschlägt. Ist auch nicht die klügste Wahl immer.
Nee, genau. Das war auch das, was Aaron Rodgers zu Joe Burrow gesagt hat, ne? Ja. Lerne sliden. Und ich habe dann, das ist halt wirklich das A und O, ne? Die Gesundheit des Quarterbacks ist das Wichtigste. Und, denn die Jungs müssen da halt einfach hinkommen, ne? Und die Turnover, die Baker sich da geleistet hat, das war auch die Interception, die er geworfen hat, das sah auch echt wild aus. Apropos Rodgers, wo wir gerade von ihm gesprochen haben.
Stark.
Der Mann, der dem Chicago gehört.
Ja.
Kurzzeitig war nämlich auf der Wikipedia-Seite der Chicago Bears stand als Owner der Bears Aaron Rodgers drin. Es wurde dann wieder geändert. Aber so, das sind ja so die Dinge, die liebe ich ja an Wikipedia, ne? Dass es halt jeder Hans Wurst da im Prinzip ändern kann. Und nach so einer Geschichte, wie er das denn da gemacht hat, I still own you. Gut. Aber man muss halt auch ganz ehrlich sagen, ne? Wer von 23 Spielen, ich glaube 20 gewinnt, der kann sich halt auch hinstellen und sagen, I own you, oder?
Ja, irgendwie, du, auch die letzten Jahre, wenn man mal so guckt, irgendwie, es spielt halt fast immer Aaron Rodgers und die Packers spielen gegen die Bears. Dann guckst du dir an, wer steht bei den Bears gegenüber. Okay, gute Defense, ne, brauchen wir nicht drüber reden, haben sie eigentlich immer so die letzten Jahre gehabt. Dann hast du als Quarterback, bist du eigentlich als Bears immer in einer schlechten Situation gegen die Packers gewesen.
Mhm.
Und jetzt haben sie Justin Fields, der sicherlich auch Startschwierigkeiten hat, der sicherlich auch seine Fehler macht, ist halt ein Rookie, der braucht ein paar Spiele, der braucht wahrscheinlich noch die ganzen restlichen Spiele der Saison. Und es ist halt immer irgendwie, sie kommen immer in der falschen Situation. Dann hast du auch mal Nick Foles und Mitch Trubisky ein paar Jahre gehabt. Das ist halt alles irgendwie, ja, okay, da gewinnst du halt irgendwie über 20 Spiele als Aaron Rodgers gegen die Bears. Da ist ja auch auf der anderen Seite nicht viel, was dir entgegengebracht wird. Ich finde, die Packers haben das halt irgendwie relativ souverän gestern gespielt. Also es war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, boah, die Packers, wie sehen die denn aus? Das ist ja Wahnsinn.
Hm.
Es war eher so ein irgendwie so ein Spiel, wo so ein Routinier gegen so einen kleinen Jungen spielt. Ne? Der spielt das halt einfach locker runter.
Ja.
Am Ende gewinnst du das relativ entspannt und dann ist das Ding irgendwie auch durch. Das war irgendwie nie gefährdet. Man hatte nie das Gefühl, die Packers werden das jetzt irgendwie klar verlieren.
Ja.
Die haben auch relativ viele Verletzungssorgen, aber am Ende des Tages sehen die Packers halt schon echt gut aus. Und ich glaube, auch da wird es relativ bald vielleicht dann auch einen Playoff-Burner geben, wo man dann darüber spricht, dass die Packers, weil sie nun mal einfach auch in ihrer Division nicht viel Gegenwehr haben, in die Playoffs einziehen werden oder als Playoff-Kandidat feststehen.
Ja. Das denke ich auch. Also, ne, wenn man mal von dem Saisonstart gegen die Saints absieht, wo halt einfach gar nichts gepasst hat. Aber gut, das hast du halt auch mal, ne, dass du ein Spiel dabei hast.
Und lieber am Anfang der Saison.
Ja, genau.
Nicht in den Playoffs, sondern
definitiv.
Erstes Saisonspiel, okay, abgehakt. So, wir richtig. Brauchen halt noch ein zweites Spiel. Und seitdem nur gewonnen.
Genau,
richtig. Kein Problem.
Das sehe ich ganz genauso. Wie gesagt, wie du schon sagst, das war halt irgendwie nie, dass man das Gefühl hatte, dass Green Bay das verlieren könnte oder auch, dass Chicago wirklich auch hundertprozentig was entgegenzusetzen hatte. Ne? Die hatten natürlich hier mit ihr Rookie Running Back, hier Kyrie Herbert, der hat ja ne, zwei Scores abgeliefert, also schon mal gar nicht so schlecht. Ne? Damian Williams, den ich mir in Fantasy geholt habe und der eigentlich auch im Lineup war und dann kam am Donnerstag oder am Freitag, jo, der hat Covid, alles klar, zack, raus mit dem. Ist natürlich echt ärgerlich, aber gut. Ne, wie gesagt, da hatten sie ganz, ganz passablen Ersatz. Ansonsten Chicago halt, ja. Die haben noch was zu tun. Ich weiß, also was ich halt auch nicht verstanden habe, letztes Jahr war es ja schon so, dass Matt Nagy das Playcalling abgegeben hat, weil das so unfassbar uninspiriert war in der Offense. Mhm. Dann hat er es jetzt zu Saisonstart wieder gehabt. Mhm. Jetzt hat er es wieder abgegeben. Und ja, also ich weiß, also aus diesem Matt Nagy, ich werde da nicht schlau draus. Es ist so.
Ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, dass sie, also natürlich total abhängig auch von der Entwicklung von Fields, weil ich glaube, wenn der sich gut entwickelt und man in dieser Saison sieht, auf jeden Fall wird der unser Franchise-Quarterback sein, dann wird man, glaube ich, an Matt Nagy festhalten. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn Fields halt ein bisschen länger braucht, wenn er vielleicht so erst in den letzten ein, zwei Spielen irgendwie mal so richtig stark spielt, dass man dann sagt, okay, Nagy, du hast uns jetzt hier in den letzten Jahren nicht viel gezeigt, nicht viel gebracht. Wir haben vielleicht sogar schon irgendwie jemanden anders, einen jungen Playcaller an der Angel. Das war's. Also ich finde auch irgendwie so Nagy Bears, ich bin mir nicht sicher, ob das so wirklich Zukunft hat tatsächlich.
Nee, vor allen Dingen ist es ja nicht so, dass er jetzt gerade erst ein Jahr oder sowas hatte. Das ist jetzt sein viertes, glaube ich. Und da wird's dann halt, also ich habe mich halt echt gewundert, dass er letztes Jahr, dass er überhaupt bleiben durfte. Bin ich ganz ehrlich, hätte ich nicht mit gerechnet. Und jetzt, wie gesagt, er tut halt nicht viel dafür, um sich für weiteres zu empfehlen.
Ja.
Gut, in der Division stehen sie stehen jetzt, glaube ich, 3-3. Kann das sein?
Ja.
Ja, genau, 3-3.
3-3.
Und ja, quasi gleich auf mit den Vikings. Ja, aber es ist halt der große Wurf, der fehlt in Chicago. Und man kann ja halt echt nur hoffen, dass Justin Fields in der Entwicklung weitergeht und dass er eben auch die Zeit bekommt. Also ich fand diese Aussagen am Anfang damit, ja, nee, Andy Dalton ist unser Starter und er bleibt unser Starter. Und dann auf einmal, nee, jetzt ist es doch Justin Fields und jetzt bleibt es auch Justin Fields. Und oh, ein Heckmeck da, weißt du, keine klare Aussage. Das ist, glaube ich, auch für die nicht gut. Ne? Sag doch einfach, was Phase ist und dann ist gut. Vielleicht war das wirklich so seine Hoffnung, dass er es so machen kann wie damals mit Mahomes in Kansas City, dass der das Jahr sitzen kann und dann später dann übernehmen kann. Funktioniert halt nicht. Dann musst du ihm eben auch die Chancen geben, dass er eben weiterkommt und den nächsten Schritt macht in der NFL.
KevKev999 hat noch kurz gefragt, war heute nicht von Anfang an dabei. Sollte Stolle nicht eigentlich auch am Start sein? Ja, sollte eigentlich am Start sein. Stolle hat im Laufe des Tages festgestellt, dass es ihm immer schlechter geht und dass er leider krankheitsbedingt ausfallen muss für die Sendung. Ich glaube, er hätte tatsächlich alles gegeben, um heute dabei zu sein. Genau, er ist leider krank. An dieser Stelle natürlich auch gerne gute Besserung, Stolle. Könnt ihm natürlich sicherlich auch gute Besserung in den Chat schreiben. Vielleicht schaut er ja gerade zu und hört sich mal an, was wir so zu Rodgers und den Bears und so sagen oder gesagt haben.
Genau. Und dann kommen wir nämlich auch zu...
Ein Wort noch?
Wir
hatten einen Herbert, der hat ganz gut gespielt, oder?
Ja. Habe ich ja gesagt.
Wenigstens ein Herbert.
Kyrie Herbert, ja.
Ja, genau.
Den Rookie Running Back.
Ja.
Ja.
Herbie.
Der Herbert war ganz gut, genau. Der andere Herbert diesmal nicht. Der Herbert schon. Ja, und dann kommen wir auch zum nächsten Spiel. Hatten wir gerade eben schon mal kurz angerissen, nämlich die Raiders bei den Broncos und zu unserem König der Woche, nämlich Derek Carr. Derek Carr gestern mit einer... Du hast den falschen. Wer ist das denn?
Josh Allen?
Der Allen-Yoshi. Naja, ist ja nicht so schlimm. Aber wir reden einfach weiter. Lasst euch nicht stören.
Ich tausche ihn mal aus.
Ja, genau. Mach den mal weg da, den Onkel. Es war ja nun echt viel los in Las Vegas. Ne? Also John Gruden ist zurückgetreten. Ah, so besser.
So gefällt er uns.
Ja, genau.
Derek.
Ist zurückgetreten. Musste er, denke ich, tun, sonst wäre er halt anderweitig gegangen worden. Ist lang und breit diskutiert worden, auch bei uns schon in anderen Formaten. Aber es war natürlich sehr interessant zu sehen, wie reagieren die Raiders auf diese Situation. Und ich finde, Derek Carr hat ein Statement abgeliefert, wie es nicht besser hätte sein können. Die Raiders hatten insgesamt hatten einen Schnitt von 8,2 Yards pro Play. 8,2. Also das ist eine ganze Menge Holz und er hat seine 340 Yards, glaube ich, bei 27 Passversuchen gemacht. Also das war wirklich à la Bonheur und deswegen ist er unserer Meinung nach absolut verdient der König der Woche, ne?
Ja, weil, also du hast es schon gesagt, er ist so all diesen Widrigkeiten zum Trotz, ne? Also du hast eine echt schwere Woche, wo dein Head Coach gesagt hat, dass er zurücktritt. Du hast einen Head Coach, der vorher noch nie diese Rolle innehatte, der das ja irgendwie halt machen muss. Und die Raiders sahen schon echt gut aus und haben mir tatsächlich auch sehr gut gefallen. Derek Carr auf jeden Fall König der Woche aus diesem Grund. Und total spannend zu sehen, auch diese Saison. Das war jetzt, glaube ich, sein viertes Spiel mit über 300 Passing Yards. Glaube ich, irgendwie Franchise-Rekord der Raiders nach 6 Spielen. Und Derek Carr spielt tatsächlich so, wie ihn ja viele nach dieser Saison, wo er, ich glaube, 15 Spiele lang fast auf MVP-Niveau gespielt hat. Mhm. Das muss, glaube ich, vor 3 Jahren oder so gewesen sein. Genauso irgendwie spielt er jetzt auch. Also er hatte so einen Ausfall. Aber ansonsten sieht das echt verdammt gut aus. Und es ist so ein bisschen so gegen diese Kritiker, die er eigentlich immer noch hat. Also wo man immer noch irgendwie jedes Jahr hat man das Gefühl, gibt's bei den Raiders in der Offseason die Frage, brauchen die einen neuen Franchise-Quarterback? Ist Derek Carr tatsächlich die Antwort?
Immer
ist es derjenige? Ja. Es ist gefühlt seit Jahren dasselbe. Und jedes Jahr hat man aber auch das Gefühl, dass Derek Carr trotzdem liefert. Und dann frage ich mich, was ist eigentlich dann in der Offseason, was geht mit manchen Leuten ab, dass man völlig vergisst irgendwie, wie die Saison lief, wie schwierig das war. Wir haben über die Raiders als eins der schlechtesten Teams geredet, weil die O-Line komplett weggebrochen ist, weil möglicherweise John Gruden das Spiel nicht, das Team nicht vorangebracht hat, weil die Defense sich nicht verbessert und so weiter. Und Derek Carr steht da, spielt gegen die Broncos so ein Spiel, 340 Passing Yards, 2 Touchdowns. Und trotzdem wird wahrscheinlich am Ende der Saison oder nach der Saison wieder drüber geredet. Und das ist irgendwie so quatschig.
Ja,
also es ist so, ich meine, wir haben ihn hier als König der Woche. Notiert euch das und nach der Saison redet bitte nicht einfach wieder drüber, weil es ist einfach Quatsch.
Ja, genau. 2016 war das, war die MVP-Saison, schreibt Pat Cooper. Die Raider Nation hier macht auf jeden Fall ordentlich Stimmung im Chat. Finde ich sehr schön. Ne? Er sagt auch, Derek Carr immer noch der underratedste Quarterback der Liga. Ja, stimmt schon, ne? Also man hört halt echt eher so immer wieder dasselbe und er hat jetzt halt gezeigt, dass das halt einfach total unberechtigt ist, ne? Und was man halt auch sagen muss, ne, das kam hier auch, ne, die 3-0 Broncos sind jetzt wieder komplett auf dem Boden angekommen, stehen jetzt bei 3-3 und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, das wundert mich aber auch nicht.
Nee.
Also die haben, also Pass Rush findet da ja überhaupt nicht statt. Also ich meine, ist immer blöd, wenn Bradley Chubb deine 1A oder 1B Option ist vollkommen egal, neben Von Miller halt verletzt ausfällt. Aber wenn du halt nur Von Miller hast als Pass Rusher, der da ein bisschen Druck erzeugen kann, da kriegt's dann auch die Raiders O-Line hin, die komplett in Schach zu halten. Und Derek Carr, der weiß nicht, der konnte ja die ganze Zeit machen, was er wollte. Das war, also Denver, ja, weiß ich nicht, denn,
aber als hätte man es gewusst, oder? Also
ja.
Denver 3-0, es gab diese Teams hier, Raiders waren ja, glaube ich, auch 3-0, genau. Panthers, Cardinals, also es waren ja ein paar mehr.
Ja.
So, und jetzt Broncos 3-3. Mhm. Man hatte nach dem 3-0, hatte man sich da das angeschaut, Woche 1 Giants, Woche 2 Jaguars, Woche 3 Jets. Mhm. Das waren ja jetzt, also da hat ja jeder so gedacht, okay, komm, gib uns mal ein Team, wo die Broncos mal ein bisschen herausgefordert werden. Mhm. Ravens, Niederlage. Steelers, Niederlage. Und jetzt gegen die Raiders auch verloren. Teddy Bridgewater sah ein bisschen gruselig aus. Also da waren ein paar tatsächlich echt gruselige Dinger dabei. Ja, und die Broncos, auch da, das mit dem Quarterback irgendwie, das verstehe ich seit Jahren nicht, was bei den Broncos irgendwie abgeht. Also seit Peyton Manning ist das wirklich gruselig, was da also irgendwie...
Mit Peyton Manning war schon gruselig.
Genau, die letzte Saison war ja mit Brock Osweiler und das war ganz schlimm. Mhm. Genau, also auch da Vic Fangio als Head Coach, bin ich mir auch nicht so sicher, ob das tatsächlich irgendwie so gut geht.
Naja, sagt Mike Mathias auch gerade, ne? Ist jetzt im dritten Jahr und wird auch eng, wenn es so weitergeht. Sehe ich ähnlich. Du siehst halt nicht, dass die den nächsten Schritt machen. Und gut, das liegt vielleicht auch daran, dass du mit Teddy Bridgewater halt keinen Quarterback hast, der dir irgendwie auf Dauer, weiß ich nicht, der reißt das Team nicht mit. Der, nee. der ist so wirklich so ein, ja, so ein Brücken-Quarterback. Macht ja seinem Namen alle Ehre quasi. Ja. Weiß ich nicht, das ist auch die ja, drei Touchdown-Pässe gestern gehabt, aber ansonsten kein tolles Spiel gewesen. Das eine Ding, wo er Cortland Sutton da so überworfen hat und so diesen Lob, das war ganz merkwürdig. Und Denver, ja gut, wie gesagt, jetzt spielen sie am Donnerstag gegen die Browns. ist definitiv kein Spiel, was man sich angucken muss, würde ich sagen. Also ich will keinem zu nahe treten, ne, auch wenn die Leute wissen, die Broncos, da mache ich auch immer gerne Späßchen drüber, eben weil das so läuft. Ne? John Elway, der großartige Quarterback, der es einfach nicht hinkriegt, den Quarterback für sein Team zu draften. Ja, weiß ich nicht. Denver 3-3. Das wird auf lange Sicht wird das keine schöne Zeit in der AFC West für Denver.
Man hätte, also es hätte einen auch gewundert, wenn.
Aber für Donnerstag habt ihr jetzt einen Sieg prognostiziert.
Ich habe mal so gesagt, dass das schon möglich ist, aber ob das jetzt die Saison der Broncos rettet, weiß ich jetzt auch nicht. Aber was ich noch sagen wollte, fand ich ganz schön, dass du das so gesagt hast. Also es wäre ja auch verwunderlich, wenn Teddy Bridgewater was anderes wäre als ein Brücken-Quarterback. Ja. Ne? So?
Ja.
Genau.
Ja. Naja, gut. Machen wir einen Haken an diese Geschichte. Und dann gibt's ja noch so ein paar Fragezeichen. Ne? Und da wollten wir, können wir ja einmal loslegen mit einem Spiel, was uns drei ja alle direkt auch betroffen hat. Das Sunday Night Game.
Das hat mich wirklich betroffen gemacht.
Ja, das glaube ich. Das kann ich sehr gut verstehen. Sunday Night Game, die Seattle Seahawks, das erste Mal ohne Russell Wilson bei den Pittsburgh Steelers. Ich weiß nicht, hast du das auch gesehen, dass Russell sich tatsächlich vorm Spiel, der hat sich warm gemacht, als ob er spielen würde. Der ist im Prinzip dieses Spiel so trocken einmal durchgegangen. Es sah total weird aus. Aber das braucht er wahrscheinlich einfach so dieses Preparation-Ding und rannte da rum und hat dann im Ghost-Huddle da irgendwelche Plays gecallt. Ja,
ich glaube, Russell Wilson hat so viele Hormone in seinem Körper.
Ja.
Der muss die einfach rauslassen. Der braucht das, dass er da am Wochenende steht
ja.
und irgendwie 11 Mann oder 10 Mann übers Feld leiten kann.
Ja.
Ich glaube, das ist so ein bisschen das ist vogelwild. Also manchmal muss man sich echt fragen, ob Russell Wilson noch so ganz bei sich ist.
Ja.
Also es gibt so ein paar Aktionen so in der jüngeren Vergangenheit, wo man sich echt ein bisschen wundert. Am Ende des Tages, wenn er am Sonntag da auf dem Feld steht und irgendwie seine drei Touchdowns und seine Moonballs und was auch immer wirft, so, dann bin ich auch zufrieden.
Ja.
Dann ist mir das auch egal, was er irgendwie privat irgendwie macht mit Mr. Unlimited und so.
Ja.
Unlimited. Aber, ja, genau. Also, ich weiß nicht, hast du das Spiel live nachts angeguckt?
Ja.
Du bist wirklich, bist hart gesotten. Ich feier das.
Pass auf. Ich bin ja, also, das habe ich Flo vorhin auch schon erzählt. Ich bin sonst ja nicht der Typ, der sich Steelers Einzelspiele anguckt. Das habe ich vor ein paar Jahren aufgegeben. Glaube gerade ich. Wenn Sendung ist oder sowas, da kann ich mir das eigentlich nicht erlauben, mir nur den Steelers-Spiel anzugucken. Für meine Nerven kann ich mir das im Regelfall auch nicht erlauben. Das war auch gestern eigentlich wieder so. Mhm. Ich bin dann aber irgendwann zwischen Red Zone oder während der späten Spiele der Red Zone bin ich dann kurz weggenickt. Mhm. So für 90 Minuten ungefähr. Mhm. Bin pünktlich wieder wach geworden zum Game Winner der Cowboys. Pass auf. Und dann bin ich halt wach geblieben. Naja, und dann guckst du dir das Spiel an und dann, also das erste Highlight war ja für mich, das hat Kev hier gerade auch schon geschrieben, Jamal Adams. Alter Schwede, was hat dieser Typ denn bitte, hast du das gesehen?
Guter Mann, der muss auch mal eine Ansage vorm Spiel machen, weißt du? Hier, ich bin hier der Beste, das ist doch.
Und dann siehst du unten in der Einblendung 65 davon 82 oder ja. So.
Kann man machen. Er ist schlechter. Also muss ja, jedes Team hat zwei Starting Safeties. PFF listet da alle Safeties auf. Und Jamal Adams ist der schlechter als der schlechteste Starting, also so rein rechnerisch. Ja. Das musst du dir mal, und dann sagt einfach, I'm the best in the nation.
Ja, ja. Genau.
Ich weiß nicht, wann sie diese Dinger da aufnehmen mit irgendwie hier, wie sie sich da vorstellen, genau. Ne? Aber sorry, das kannst du nach der letzten Saison. Und keine Ahnung, nach ein paar Spielen kannst du das doch nicht bringen, Junge. Was ist denn mit dir? Ja. Das ist so schlimm.
Ja. Schlimm war auch das erste Quarter, fand ich. Also da
ist
so gar nichts passiert. Also es war wirklich so, da habe ich schon gedacht, ja, du hast wieder diesen Fehler gemacht und bist wach geblieben. Naja, gut, gucken wir uns mal an, wie das weitergeht. Und dann kam das zweite Quarter und da ging es dann ja langsam los. Da hat Pittsburgh dann angefangen, ein bisschen Offense zu spielen und geht dann mit 14-0 in die Halbzeit. Der letzte Drive vor der Halbzeit, den möchte ich einfach ausblenden. Ich weiß nicht, was da wieder los gewesen ist. Und dann hörst du so in der Halbzeit oder nach der Halbzeit die Reporterin vom Sunday Night Football da sagte, dass sie halt mit Pete Carroll gesprochen hat und Pete Carroll hat gesagt, sie müssen den Run etablieren.
Na klar.
Ne, establish the Run, das ist ja sein Ding. Da wird er damit wird er sterben. Und dann machen sie das auch noch. Aber wie denn vor allen Dingen, bitte? Ich habe gedacht, das ist doch jetzt nicht euer scheiß Ernst, oder?
Ja.
Und dann geht das ja so weiter, dass die da tatsächlich an die drei Drives hintereinander scoren. Und dann sitzt du da und denkst, oh, das ist doch, krieg hier Zustände, ne? Hm. Und Pittsburgh, man muss ja sagen, auch wenn Big Ben nicht spektakulär gespielt hat, wenigstens keine Fehler gemacht. Abgesehen von diesem komischen Fumble-Ding, wo er den Ball da zu sich ranzieht und auf den Boden wirft.
Mhm.
Mein Gott, passiert. War zum Glück ja nicht, ist ja nichts nachgekommen. Dann gehen sie dann ja mit 17-20, geht das Spiel dann ja, weiß ich gar nicht, wie noch nach war, der letzte Drive der Seahawks, wo du eigentlich denkst, ja gut, viel Zeit haben sie jetzt nicht mehr auf der Uhr. Aber dann kommen sie tatsächlich noch in Field Goal Range, dann war diese komische Fumble-Geschichte da von DK Metcalf, wo ich dann halt auch dachte, oh, was machen die da? Mike Tomlin komplett wahnsinnig geworden, wegen dem Uranhalten und so weiter und so fort. Und dann kam Overtime. Und Overtime ist ja sowieso nicht mein Ding. Ne? Mhm. Also gerade wenn man da selber als Fan involviert ist, wenn das irgendein anderes Spiel ist, so, ne, dann ist mir das egal. Mhm. Ne, dann kann ich mir das angucken, aber nicht, wenn mein Team spielt. Und vor allen Dingen nicht dann, wenn du denn auch noch als erstes nicht den Ball hast und dir angucken musst, was die Seahawks denn veranstalten. Wir haben dann tatsächlich das Glück gehabt, dass da nichts passiert ist, kriegen den Ball wieder und schaffen ein glorreiches Three and Out. Ein schöner Punt. Gino kriegt den Ball und da macht Gino, finde ich, seinen einzig wirklich großen Fehler.
Ja.
Gut, mein Gott, wenn du es nicht mit drei Leuten nicht schaffst, TJ Watt aufzuhalten. Das ist ja natürlich bitter, aber ja. TJ Watt kommt dann halt einfach klatscht durch, verursacht den Fumble und dann ist das Ding durch. Und dann bin ich kurz voller Elan von meiner Couch aufgesprungen. Ich weiß nicht, ob meine Nachbarn mich gehört haben, ist mir egal. Also, hat sich keiner beschwert, aber ich war auch noch nicht wieder zu Hause. Kann sein. Vielleicht kommt dann nachher noch was, ist mir egal, muss ich durch. Konnte dann aber beseelt mit anderthalb Stunden Schlaf zur Arbeit fahren und hab dann so überlegt, Mensch, Marc, wie geht's dir denn mit diesem Ding?
Wie geht's mir damit? Also tatsächlich, also wenn ich das so Revue passieren lasse, alles relativ ähnlich. Also Ich fand die ganze erste Halbzeit irgendwie gruselig. Ich konnte, also ich hätte dir nicht sagen können, welches der beiden Teams jetzt Geno Smith und welches Team Ben Roethlisberger als Quarterback hat. Also so vom Ding her war das beides keine Glanzleistung. Ich fand beide Teams eher, also es war so, ja, also wer will heute gewinnen, war das irgendwie so. Es war, keine Ahnung, es hat, beide haben jetzt irgendwie nichts großartig dafür getan, dass sie einen irgendwie davon überzeugen, dass man ihnen jetzt die Daumen drückt oder so. Also wir als Fans, wir sind da, ne, wir sind da eh, wir haben uns schon festgelegt vor dem Spiel, ne? Genau. Aber so als neutraler Zuschauer denkst du dir, also weiß ich nicht. Also wir in Deutschland bleiben wahrscheinlich für Steelers Seahawks jetzt nicht unbedingt wach als neutraler Zuschauer. Mhm. Vor allem nicht, wenn Geno Smith gegen Ben Roethlisberger spielt. Aber das war einfach so harter Tobak. Und das war auch einfach, ich finde, bei beiden Teams wird das in dieser Saison nicht mehr zu irgendwas führen. Also bei den Seahawks einfach aus dem geschuldet, dass ihre Defense einfach echt schwach ist. Und weil Geno Smith das nicht alleine irgendwie retten kann. Russell Wilson kann das sicherlich in einigen Spielen mal machen, aber nicht in allen. Das heißt, du wirst am Ende nicht in die Playoffs kommen. Du wirst, keine Ahnung, vielleicht 8 Spiele gewinnen oder so. Dann ist die Saison vorbei. Du hast keinen First-Round-Pick im nächsten Draft. Muss man wieder darüber sprechen, ob das Management da so gut gearbeitet hat, wenn man sich Jamal Adams Leistung und seine Sprüche anguckt.
Ja. Also ich muss ja sagen, also im Run-Game, in der Box, da war der ja top.
Der ist ja auch super. Das ist aber, sorry, aber wir spielen nicht mehr mit 3 Linebackern in der Liga. Du spielst Dime-Sets oder so. Ja. Du spielst mit mehr Passverteidigern. Aber du kannst doch nicht jedes Mal deinen Strong Safety in die Box stellen. Das funktioniert. Also klar, das ist seine Stärke. So. Und klar kann er jetzt irgendwie die ganze Zeit den Blitzboy da spielen. Ja. Aber die Defense ist einfach nicht variabel genug, um dann möglicherweise mal einen Pass-Rusher abzusetzen und in Coverage gehen zu lassen. Ja. So, das funktioniert alles so nicht. Das ist also grausig.
Was sagst du denn dazu, wie er den Ball von Big Ben mit seinem Gesicht gestoppt hat?
Ja, finde ich, also so hätte ich mit 5 Jahren das auch, hätte ich auch einen Ball gefangen.
Also das war ja, also erstmal war das ja wieder so ein haarsträubendes Ding von Big Ben, wenn du das siehst. Und er trifft ihn halt wirklich genau, naja gut, ist wahrscheinlich auch wirklich blöd, wenn du den da genau ins Gesicht kriegst. Aber nichtsdestotrotz, das sind halt so die Plays, die musst du als so gut bezahlter Safety, musst du die eigentlich machen. Worüber ich auch noch sprechen will, ist die Verletzung von eurer Nummer 52. Gott sei Dank, ja, alles gut gegangen.
Ja.
Das sah ja wirklich, es sah grauenhaft aus. Es war wirklich so sofort wieder an Ryan Shazier damals gedacht. Und das sind dann halt die Szenen, die möchte keiner sehen.
Ja.
Und dann, wie gesagt, dann freut man sich dann natürlich auch bei aller Rivalität und so weiter und so fort, wenn man dann hört, dass er wieder vollkommen fit ist, ne, alle seine Extremitäten bewegen kann und mit dem Team auch nach Hause fliegen kann. Ne? Das ist schon... Ja, war schon eine ganz schöne Schrecksekunde, ne?
Ja.
Also, ja.
Sind für dich die Steelers zurück? Ist das schon so ein Spiel, wo man sagen kann, die Steelers, das ist die Frage, die haben wir uns so aufgeschrieben, sind die Steelers zurück und Hawks Vogelfutter? Okay, ist ein bisschen überzogen, aber kann man, das zweite kann man vielleicht so stehen lassen, ne? Also, wie gesagt, Defense, Geno Smith.
Gerade wenn Carson und Russell Wilson beide auf IR sind und jetzt mindestens bis Woche 10 oder was raus sind, ne? Das ist natürlich echt hart.
Sind die Steelers zurück, Sebastian? Das frage ich dich jetzt mal so direkt. Und Flo kann auch gerne mal was sagen. Nach dem Spiel, habt ihr das Gefühl, dass die Steelers zurück sind?
Also für mich wird es jetzt spannend, weil jetzt gehen wir in die Bye Week und dann geht's gegen die Browns. Das ist natürlich ein unfassbar interessantes Spiel und auch, finde ich, ein richtungsweisendes Spiel, weil du hast im Normalfall, du hast ja sowieso schon die Rivalität und du hast ja noch die Playoff-Niederlage im Hinterkopf. Und wenn du da denn zeigen kannst, dass du wirklich auch gewillt bist, Vollgas zu geben und denn auch dich da durchsetzen kannst und nicht nur dich immer darauf verlässt, dass TJ Watt irgendwie in der Defense seine Plays macht und auch Cameron Hayward, der gestern auch sehr, sehr stark gewesen ist. Das ist mir noch zu früh, um zu sagen, dass sie zurück sind. Ich glaube, wenn man mir gesagt hätte, vor der Bye-Week 3-3, wenn man sich so den Schedule anguckt, da kannst du durchaus mit leben.
Mhm.
Gerade wenn du dann siehst, Buffalo, Green Bay und ja, jetzt eben auch die Seahawks, hätte ich so genommen. Und ja, weiß ich nicht, also zurück ist mir noch zu früh.
Und Flo, bist du optimistisch?
Nee, ich würde eher sagen, dass du vorhin gesagt hast über das Spiel der Browns bei den Broncos, wo die Broncos mal was gewinnen können, so war, finde ich, dass die Steelers gegen die Seahawks am Ende, weil
ja,
Seahawks so gerupft sind im Moment,
dass ja,
ich finde, das kann man nicht als Maßstab zu Rate ziehen.
Hm. Na gut, das ist natürlich, das ist mir schon sehr vage, aber nee, auf jeden Fall, also zurück sind sie, glaube ich, nicht. Das kann ja, man, glaube ich, ganz gut sagen.
Ja, gut, kommen wir zu einem anderen Team, was auch, wo man auch drüber reden kann, sind sie zurück oder sind sie nicht zurück, nämlich die Kansas City Chiefs. Kansas City zu Gast in Washington und ja, mit einem überzeugenden Sieg. Aber auch da hat Patrick Mahomes wieder so ein paar Dinger gemacht, wo man dachte, also seine Magic-Dinger, diese Shuffle-Passes und sowas, die waren natürlich schon wieder, ja, ne,
ja,
unfassbar geil anzusehen. Aber auf der anderen Seite dann eben auch echt haarsträubende Plays. Ne? Der hat jetzt auf Woche 6 8 Interceptions. Letzte Saison hat er 6 in der gesamten Saison.
Mhm.
Also, was ist mit Kansas City los? Ne? Die stehen jetzt bei 3-3 und sind damit in der Division halt, ja, nur Zweiter, ne?
Mhm. Also, sind sie nicht sogar Dritter? Dritter müssten sie ja eigentlich sogar sein.
Ja, ja, klar, die Chargers und geteilt der Dritter mit den Broncos.
Ja.
Stimmt.
Ja, gut, was ist mit den Chiefs los? Also ich glaube tatsächlich, es läuft nicht so hundertprozentig rund, nicht so einfach wie die letzten 1, 2, 3 Jahre.
Mhm.
Und ich glaube, dann bist du als Quarterback, so als Mahomes, der sich ja sehr, sehr, sehr viel zutraut, dem wir ja auch viel zutrauen, weil er einfach ein wahnsinnig,
absolut,
wahnsinnig guter Quarterback ist. Mhm. Der will dann, glaube ich, auch einfach so ein Play nochmal machen. So, der will bei dieser Interception, zwei Leute hängen an ihm dran, der will dann irgendwie nochmal Tyreek Hill finden oder was auch immer. Und ich meine, die letzten Jahre hat man ja auch teilweise absurde Plays von ihm gesehen, absurde, ja, Dinger, die er noch irgendwie an den Mann gebracht hat. Dieses Jahr funktioniert das halt alles nicht. Also dieses Jahr fängt dann doch der Washington-Verteidiger den Ball ab.
Ja.
Oder die D-Line hängt dann doch an ihm und macht den Sack. Also ich glaube tatsächlich, es ist so ein bisschen Glück-Pech-Sache. Also die letzten Jahre vielleicht einfach ein bisschen mehr Glück gehabt, dieses Jahr ein bisschen weniger Pech. Ich glaube tatsächlich, um so ein bisschen auf die Frage einzugehen, ob die Chiefs zurück sind.
Mhm.
Ich glaube, am Ende des Tages wird auch zum Beispiel die O-Line wird wieder ein bisschen besser dann wieder laufen. Patrick Mahomes besser in seiner Struktur dieser Offense, dieser starken Andy Reid Offense funktionieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Chiefs am Ende wieder in die Playoffs kommen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Chiefs weit in den Playoffs kommen, weil dazu ist einfach dieses Paket Reid als Head Coach, Mahomes mit den Waffen Hill, Kelsey, ist einfach zu stark. Und,
ja,
und ich glaube, klar, die haben jetzt ein paar Niederlagen gehabt. Sie stehen nur 3-3 nach 6 Spielen. Das haben sie sich, glaube ich, anders vorgestellt.
Bestimmt.
Ich glaube, am Ende der Saison wird man darüber reden, dass sie einen schlechten Saisonstart hatten und dann einfach gut marschiert sind.
Mhm.
Ich glaube, das wird den Chiefs jetzt, die werden, glaube ich, jetzt mehr und mehr wieder in die Spur finden.
Ja, also es sieht natürlich erstmal komisch aus, ne? Weil, wie gesagt, man war halt von den Chiefs anders gewohnt. Die hatten im September, haben die immer absolut Vollgas gegeben, haben da alles zerstört, was denen in die Quere gekommen ist. Und bis jetzt war dem halt mal nicht so, ne? Wie du schon sagtest. Denn, ne, das, was die letzten Jahre immer geklappt hat, das hat diesmal dann halt öfters halt auch einfach mal nicht geklappt. Und da muss man dann eben auch damit leben und dann aber auch nicht anfangen, irgendwie versuchen, irgendwie Dinge zu forcieren, weil das klappt dann auf Dauer ja auch nicht. Aber ich denke halt schon, dass gerade mit Andy Reid und auch mit Eric Bieniemy, dass die Chiefs da Personal haben in der Offense, was die da definitiv in die richtige Spur bekommt. Wo ich eher Probleme habe, ist halt die Defense. Ne?
Mhm.
Also die Defense der Chiefs, die halten ja auch niemanden auf. Also
ja,
ne, wenn du da, das haben sie im Spiel gegen Buffalo, haben sie es gemerkt, wenn du da jemanden hast, der eben auch weiß, was er tut und der sich eben nicht komplett davon einschüchtern lässt, dass Patrick Mahomes halt jetzt in jeder Sekunde komplett ausrasten kann, ja, dann könnte das halt auch mal schwer werden. Ne? Und dann reicht's denn eventuell hinten raus nicht, ne?
Ja.
Also, weil die AFC, wie gesagt, ist generell ja eine sehr starke Konferenz und das siehst du jetzt eben auch wieder, ne?
Ja, vor allem ja ihre Division, die einfach auch nochmal einen Schritt gemacht hat, die Chargers, die, glaube ich, sicherlich wieder zurückkommen werden, die Raiders, die möglicherweise sogar jetzt in die Spur gefunden haben, und auch die Broncos, also auch ein Team, das, wie gesagt, an guten Tagen sind die, glaube ich, auch imstande, solche Teams zu ärgern. Genau, also ich glaube auch, die Defense wird das Problem weiterhin sein für die Chiefs. War es aber, fand ich, die letzten Jahre auch schon. Also das war dann immer so, dass sie in den wichtigen Spielen waren sie dann irgendwie da. Dann hatten Tyrann Mathieu überperformt. Dann hatten Chris Jones alles aufgewühlt. Dann haben die Cornerbacks performt. Die jungen Linebacker haben funktioniert. Also kann mir auch vorstellen, dass es dieses Jahr wieder so ist. Also, dass sie in den Spielen, wo sie echt vielleicht auch gar keine Probleme bekommen, weil die Offense gut genug ist, dass sie dann schlecht aussehen und dann vielleicht in den sehr, sehr wichtigen Dingern, also hinten raus Richtung Playoffs, wo es dann wirklich um die Platzierung und Bye Week und was auch immer geht, dass sie da dann wieder stark aussehen. Also, bei den Chiefs mache ich mir echt nicht wirklich viele Sorgen, muss ich sagen.
Ja. Da will ich hier gleich einer festnageln und fragt, in 3 Wochen spielen sie gegen die Packers, wer gewinnt?
Ich soll mich festlegen, in 3 Wochen gegen die Packers.
Ich will euch jemanden festnageln hier, weil du ja sagst, sie kommen hinten raus wieder. Also
ja, das mache ich jetzt davon abhängig, gegen wen sie spielen.
Nee, sie spielen gegen die Packers in 3 Wochen.
Ja.
Ach so.
Also Chiefs Packers. Und das fragt er.
Chiefs Packers gewinnen die Chiefs.
Oha, okay.
Mit 3 Punkten vorne. Mit einem Harrison Butker Game-Winning Field Goal. So. Mark my words, sagt man noch hinten raus, damit es nicht funktioniert, ne? Also, oder wie war das?
Da musst du Lenny fragen, der ist der Profi bei diesen Mark my words Geschichten. Da bin ich raus. Weiter geht die wilde Fahrt. Und zwar kommen wir jetzt endlich, viele haben schon drauf gewartet, auf das Spiel der Dallas Cowboys bei den New England Patriots. Dak Prescott, von den Nummern, von den Zahlen her, wenn man sich das so anguckt, 445 Yards, 51 Passversuche, 3 Touchdowns, 1 Interception und natürlich auch den Game-Winner vor allen Dingen, wobei dabei hat er sich wohl verletzt, scheint aber nicht ganz so schlimm zu sein, die haben jetzt erstmal Bye-Week, also kann er sich da noch ein bisschen auskurieren. Aber nichtsdestotrotz, das war auch ein sehr unterhaltsames Spiel, zumindest teilweise, ne?
Ja, also vor allem, weil es dann auch hinten raus echt Big Plays gab. Also ich glaube, in den letzten 3 Minuten gab es einen Pick 6, einen 75-Yard-Touchdown, dann quasi Overtime und dann einen Game-Winning-Drive der Cowboys, wo sie dann, glaube ich, mit 30, 40 Yards, glaube ich, von CeeDee Lamb das Ding am Ende gewinnen. Die Cowboys sind, ich finde tatsächlich, das ist das Witzige, alle haben vor der Saison irgendwie gesagt, wenn Dak Prescott nur so annähernd so spielt, wie er letzte Saison vor seiner Verletzung gespielt hat, sind die Cowboys ein ganz, ganz heißer Playoff-Kandidat. Und ich finde, genau so spielen sie. Weil Dak Prescott hat in der Saison vorher, also 2020, gezeigt, dass er möglicherweise sogar ein MVP-Kaliber-Quarterback sein kann. So, finde ich, hat er in den ersten Spielen der Saison gespielt. Wie gesagt, bis er sich verletzt hat. Jetzt ist er wieder da, er ist wieder fit, es funktioniert alles wieder. Ezekiel Elliott sieht irgendwie anders aus, also es hat sich nochmal irgendwie verbessert. Der sieht mit Dak Prescott an der Center sowieso immer besser aus. Sie bringen Tony Pollard besser ins Spiel. Die Tight Ends werden variabel eingesetzt. Sie haben CeeDee Lamb, sie haben Amari Cooper. Die Offense ist einfach sehr, sehr stark. Sie haben vielleicht die beste Offensive Line der NFL wiederum, wie sie es ja häufig die letzten Jahre hatten. Sie haben auf der anderen Seite einen Trevon Diggs, der witzigerweise in einem Play so aussieht, als ob er ein Rookie Cornerback aus der 6. Runde ist, der völlig daneben steht und im nächsten ein Pick 6 hat oder sowas. Ich finde, so ein bisschen wie Marcus Peters.
Ja, Big Play Machine.
Genau, also so einer, der mal völlig daneben steht und so, und finde ich vielleicht sogar diesen 75 Jahre von Kendrick Bourne, glaube ich, zu verantworten hat.
Ja.
Und in einem anderen Moment sorgt er irgendwie dafür, dass die Offense und die Cowboys wieder ins Spiel kommen. Also die Cowboys haben insgesamt so eine Mischung, die sie sehr, sehr interessant machen. Und vor allem geführt durch die Offense, durch Dak Prescott. Glaube ich, geht da was.
Ja.
Also diese Saison.
Ja, das ist, wie du schon sagtest, ne, vor der Verletzung sah Prescott ja auch so aus, ob er knapp 6000 Yards oder sowas wirft. Da musste er das ja aber auch gefühlt, weil sie irgendwie immer hinten waren und die dadurch echt viel werfen mussten. Die Variabilität, gerade was das Running Game angeht, dass du halt nicht mehr exklusiv nur noch über Zeke Elliott läufst, sondern eben auch Tony Pollard regelmäßig im Spiel mit drin hast, ja, finde ich schon mal sehr, sehr gut und sehr variantenreich. Und dann hast du halt, ja, du hast zwei starke Receiver, du hast zwei starke Tight Ends und du hast ja noch einen dritten Receiver, der jetzt gerade verletzt raus ist. Also das offensive Potenzial der Cowboys ist einfach, das ist schon richtig gut. Und gerade wenn du einen Kellen Moore als Playcaller hast, der auch unfassbar viel Spaß macht und ich gehe auch davon aus, der wird in zwei Jahren spätestens der Headcoach da sein, den lässt Jerry Jones nicht gehen. Also wenn er das machen sollte, dann gehört Jerry auch aus seinem eigenen Stadion verjagt. Aber das ist das Gesamtpaket bei den Cowboys in der Offense passt absolut. Und in der Defense, ja, wie du schon sagst, also Diggs, der Marcus Peters-Vergleich, der passt halt richtig gut. Der ist halt auch immer für das Big Play gegangen und hatte dann halt auch mal ganz oft das Pech, dass er dann halt geburnt wurde, ne? Aber wenn du dir anguckst, dass der schon 7 Interceptions hat, mehr Touchdowns als sein Bruder bei den Buffalo Bills, der Wide Receiver spielt, das ist schon richtig gut. Und auch, wie gesagt, Micah Parsons, den sie da gedraftet haben, eigentlich ein Middle Linebacker und spielt dann auf einmal Edge Rusher und frag nicht wie. Ja, das ist, Cowboys ist schon echt gut. Aber dieses, da war auch wieder so dieses Ding mit dem Play Calling von McCarthy, kurz vor Schluss. Das hat mich auch schon wieder so ein bisschen verwirrt. Weißt du, dann gehst du nicht dafür bei vierten und kurz und dann kommst du halt wirklich gefühlt mit Ach und Krach noch in die Overtime und gewinnst das Ding dann zwar. Aber das war.
Ja, aber ich glaube, von McCarthy brauchst du dir jetzt auch keine Wunderdinge und Mut und vierter Versuch und was auch immer. Also das, der ist festgefahren da in seinen alten Dingen, die so hat er es schon immer gemacht, das hat schon immer irgendwie funktioniert, am Ende haben wir es ja dann trotzdem gewonnen und so. Du wirst, glaube ich, so alte Haudegen als Headcoach, wirst du, glaube ich, nicht davon überzeugen, dass es heutzutage einfach häufig auch sinnvoll ist, dafür zu gehen und den vierten Versuch dann einfach auszuspielen, auch wenn du vielleicht 5 Yards oder so machen musst. Mhm. Ist möglicherweise noch ein Klotz am Bein, also trotzdem, ja, wird es möglicherweise vielleicht auch in Spielen dazu führen, dass sie das Spiel dann noch gewinnen, weil sie dann vielleicht ein bisschen konservativer, ein bisschen abwartender, auf ihre Defense vielleicht mal vertraut haben und so. Von daher, und auf der anderen Seite ist genau das Gleiche. Bill Belichick, vierter Versuch, dafür gehen. Ich glaube, die sind kein einziges Mal in dieser Saison dafür gegangen, wenn sie es hätten eigentlich machen müssen. Yeah. So in.
Und früher war er deutlich aggressiver.
Genau. Also ich glaube tatsächlich, das liegt auch so ein bisschen daran, dass man halt Mac Jones einfach nicht das Vertrauen einbringt. Kann man vielleicht auch verstehen. Rookie Quarterback, dem will man vielleicht jetzt auch nicht super viel Druck machen und so. Das finde ich irgendwie so schade, weil ich genau Mac Jones mal in diesen Situationen sehen will. Also mal wirklich hier, du bekommst den Ball, keine Ahnung, 5 Yards zu gehen. Du musst es schaffen, einen First Down zu erreichen. Mach mal. Mhm. Und ich finde, er hat, je mehr die Saison irgendwie so weitergeht, hat er tatsächlich immer so Pässe, so, da fragst du dich echt, boah, so knapp an den Händen des Verteidigers vorbei, so ein kleines Fenster, ordentlich mal ein Bums hinter oder sowas. Ich finde, Mac Jones wird noch sehr so in Folie, in Wattepapier, in Watte gepackt.
Ja.
Ich bin sehr gespannt, wann die Patriots sagen, okay, meinetwegen, keine Ahnung, Playoffs dieses Jahr sind nicht mehr drin, jetzt Feuer frei. Wir wollen, dass du mal 35, 40 Pässe pro Spiel wirfst. Wir wollen, dass du mal tief gehst, Play Action und dann Feuer frei. Da bin ich sehr gespannt drauf, weil ich glaube, bei den Patriots wird's nichts mit den Playoffs. Also ich glaube, dazu sind sie, glaube ich, ein bisschen zu limitiert, was ihr Spiel angeht.
Das glaube ich auch. Was abschließende Frage dazu: Die Cowboys, sind sie das beste Team in der NFC?
Nee. Dazu glaube ich, sind die Bucks auch einfach sehr, sehr stark.
Mhm.
Aber sie kommen ins Rollen. Also sie kommen echt ins Rollen. Ich glaube, wie gesagt, die Defense, da muss man, glaube ich, noch ein bisschen schauen. Offense überhaupt kein, also da habe ich gar keine Bauchschmerzen, wenn ich mir die Offense anschaue, wie gesagt. Aber ansonsten, jetzt, Stand jetzt, würde ich sagen, nein. aber kann auf jeden Fall werden. Und dann sind sie natürlich ein wirklich heißer Kandidat auf Playoffs, auf einen tiefen Playoff-Run. Vielleicht auf den Super Bowl, wer weiß. Also ich finde irgendwie Dak Prescott könnte man es echt gönnen. Also ich, America's Team, diesen ganzen Quatsch irgendwie mit den Cowboys so, ne? Das ist alles irgendwie ein bisschen drüber. Dak Prescott irgendwie nach der Geschichte letzte Saison mit dieser Verletzung und so, ihm würde ich es, glaube ich, gönnen, wenn die Cowboys sehr, sehr weit kommen.
Ja. Es ist halt aber, wie du schon sagst, also in der NFC, die ist ja auch, also sonst war es eigentlich, fand ich immer so, dass die AFC in der Breite deutlich stärker gewesen ist. Wenn du jetzt aber auch mal in die NFC rüber guckst, wie du schon sagst, die Buccaneers sind da.
Ja.
Dann hast du die Packers.
Ja.
Du hast in der NFC West die Cardinals und die Rams.
Ja.
Die Rams, die ja gestern auch die Giants komplett überfahren haben.
Ja.
Das zweite Quarter, glaube ich, 28 Punkte oder sowas gemacht und die Giants halt komplett hilflos gewesen, wo, weiß nicht, hier Bene Scholz, Lennarts sympathischer Bruder, der hat zwischendurch ja auch nur gebettelt, dass die Jason Garrett bitte endlich entlassen sollen. Verstehe ich gar nicht.
Also ja.
Der Klepper und sowas. Aber es ist also die NFC, wie gesagt, auch in der Breite jetzt mittlerweile deutlich stärker. Ist auf jeden Fall sehr spannend zu sehen. Und ja, wie du schon sagst, Buccaneers sind da und die anderen Teams. Es ist schon, macht Spaß auf jeden Fall. Ich find's halt schöner, wenn es wirklich so 4, 5, 6 Teams sind und nicht, wo du halt 2 klare Favoriten hast, wo du dann sagst, ja, einer von den beiden wird das jetzt machen. Weil ich finde, da von den 4, 5, da kann jeder wirklich in den Super Bowl einziehen. Wenn die einen richtig guten Tag erwischen, ne?
Und mir sind echt gerade, als ich da so drüber nachgedacht habe, echt die Cardinals durchgerutscht. Ja. So unterm Radar, finde ich, sind die irgendwie noch.
Ja.
Obwohl sie 6-0 stehen, obwohl wir haben sie total gelobt. Und irgendwie sind sie noch unterm Radar, aber auf jeden Fall natürlich Cardinals, haben wir schon gesagt, Playoff bound eigentlich und auch gehören auf jeden Fall zu den besten Teams oder sind vielleicht das beste Team der NFC.
Ja. Gut, dann müssen wir noch einmal über die, vorhin wurde sich gerade beschwert, dass wir über Washington gar nicht gesprochen haben. Ich fand jetzt auch tatsächlich, es gab nicht viel, was man über Washington
redenswert
sagen müssen.
Nicht
viel also
Redenswertes.
Ne, jetzt kurzer Nachtrag dazu. Also ich habe mir von Washington, also gerade von der Defense vor der Saison, so viel mehr versprochen. Und das ist einfach, es ist nix.
Nee, und
das ist gar nichts.
Ich finde Heinicke irgendwie ganz interessant so. Also das Projekt, sage ich mal.
Ja.
Aber das ist alles, also ich glaube, Washington ist auch gerade in so einer Phase, da die Defense ist irgendwie wieder schwächer geworden, die Offense kann das nicht auffangen, da wirst du am Ende der Saison wahrscheinlich mehr Niederlagen als Siege haben.
Ja.
Du befindest dich in einer Division, wo die Cowboys im Aufwind sind, wo die Eagles möglicherweise ihren Quarterback gefunden haben. Über die Giants wollen wir nicht reden. aber genau, ist echt ärgerlich, also weil ich glaube, einige Washington-Fans in Deutschland haben sich deutlich, deutlich mehr auf, vor allem diese Saison.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch deutlich mehr Potenzial bei Washington gesehen. Ist jetzt leider nicht so. Die sind halt eher mit den anderen Schlagzeilen oder mit anderen Dingen in den Schlagzeilen und ist nicht ganz so schön. Und da finde ich halt auch, wie sie das jetzt, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass sie gestern Sean Taylors Nummer retired haben, lange überfällig gewesen. Die Art und Weise fand ich unter aller Sau. Also wenn du diesem Spieler, der, also ich habe bei so vielen gelesen, dass Sean Taylor die Leute also quasi zu NFL-Fans oder zu Washington-Fans gemacht hat, ne? Und die tragische Art und Weise, wie er denn halt eben gestorben ist. Und dann benutzt du sowas in so einer Situation als PR-Stunt, das hättest du halt auch viel stilvoller schon vor Jahren machen können.
Ja, ja.
Haben sie halt verpennt.
Ja.
Finde ich nicht schön und deswegen, das wollte ich dazu nochmal gesagt haben. Jetzt bin ich aber eigentlich davon abgekommen, wo wir eigentlich drüber noch sprechen wollten, nämlich die Carolina Panthers. Die hatten wir ja vorhin auch schon mal ganz kurz am Wickel als Team, die auch mit 3-0 gestartet sind. Und die jetzt auch bei 3-3 stehen. Das Sam Darnold-Experiment gescheitert in deinen Augen?
Ja, also das ist alles, ich finde, man nach so 6 Spielen oder im 6. Spiel musst du irgendwie so auch also langsam sehen, okay, wenn er wirklich der Quarterback für die nächsten Jahre ist, dann muss man das auch sehen. Und man sieht es einfach nicht bei Sam Darnold. Er sieht einfach über große Strecken eines Spiels immer noch so aus wie der Jets Sam Darnold. Man muss natürlich auch sagen, bei den Panthers, die Offensive Line ist gruselig, also ähnlich wie bei den Jets halt vorher für Sam Darnold. Gestern fand ich ja persönlich die Receiver der Panthers so schlimm. Also es war, die haben allein dieser Drive, wo die Panthers nochmal ausgeglichen haben, um ranzukommen, da haben die Dinge fallen lassen, weißt du? Robbie Anderson läuft eine Drag Route, 5 Yards, muss einfach nur die Hände hoch, fang das Ding vom Körper, lässt das Ding an den Körper prallen, natürlich prallt der Ball weg. Da waren so Dinger bei, ganz ehrlich, dann brauchen wir auch nicht drüber reden, ob hier Sam Darnold irgendwie so, ne? Also ob ihr irgendwie vielleicht auch mit Sam Darnold nicht zufrieden seid oder so. Fangt die Dinger erstmal, dann reden wir weiter. Die Panthers, ich fand sie, wie gesagt, vor der Saison total spannend, weil Sam Darnold war irgendwie so ein großes Fragezeichen. Die Defense, finde ich, sieht echt gut aus. Gestern war sie ein bisschen schwach, aber insgesamt, glaube ich, wird sich auch Carolina nach der Saison einen neuen Quarterback suchen
müssen. Ja, sie haben ja eben schon die 50-Option gegeben.
Ja.
Ja, dann hast du halt, ich sag mal, zur Not eine Fallback-Option oder sowas, weil mehr kann Sam Darnold für mich auch nicht sein.
Nee.
Wie du schon sagst, also Robbie Anderson, die beiden kennen sich ja nun auch noch aus Jets-Zeiten.
Ja.
Und was der Anderson, der sah ja so grausam aus. Und dann auch der Game-Tying-Drive, den sie denn da tatsächlich aufgelegt haben, da steht er in der eigenen Endzone, 4. und forever. Den converten sie dann aber tatsächlich. Und dann schaffen sie den Touchdown. Und da habe ich Fabienne, ne, liebe Grüße gehen raus, habe ich ihr noch geschrieben, so als sie dann den Touchdown gemacht haben und dann, als die Two-Point-Conversion auch noch durch war, ein in Großbuchstaben und mit Ausrufezeichen. Und dann kommt dann wieder sowas, ne? Also danach, denn das war, ja, weiß nicht, jetzt stehen die beide 3-3, Minnesota, ach, das ist auch so ein Team, da werde ich auch nicht richtig schlau draus. Kirk Cousins gestern eigentlich mit einer guten Leistung, gute Performance, die er da hingelegt hat. Aber, ja, weiß ich nicht.
Die sind beide irgendwie, also ich glaube, für die Vikings wird es für ein paar mehr Siege als für die Panthers reichen. Aber beide sehen jetzt nicht so aus, als ob sie irgendeinem Team Schwierigkeiten in Richtung Playoffs machen werden. Also die Panthers, glaube ich, einfach nicht wegen Sam Darnold einfach. Also das wird nicht reichen. Bei den Vikings ist, glaube ich, einfach das Gesamtpaket einfach zu schwach. Also Kirk Cousins sieht irgendwie eigentlich immer relativ gut aus und dann gibt es so Momente, wo man ihn unbedingt braucht, wo er jetzt gefordert ist und dann knickt er doch noch ein. Ich glaube, möglicherweise reicht es tatsächlich für die Vikings für die Playoffs am Ende, aber auch da, das ist, glaube ich, kein Team, wo jemand anders jetzt sagt, Vikings, schwieriges Ding.
Ja.
So, ne? Und ich glaube, gestern, da waren auch die Panthers dann, glaube ich, also auch die Art und Weise, wie die Vikings dann gewonnen haben mit Overtime und allem, waren die jetzt auch nicht irgendwie der Gradmesser.
Nee. Ich muss sagen, ich wollte eigentlich Adam Thielen benchen. Hab's dann nicht gemacht und er hat's mir dann ja auch gedankt und hat ordentlich geliefert, 33,8 Punkte, glaube ich, im Fantasy gemacht. Grüße gehen raus an Tessa, gegen die ich spiele. Die wollen irgendwas von 40 Punkten von Josh Allen heute Nacht noch brauchen. Fällt aus. So, kurz noch dazu. bevor wir zum Monday Night kommen, fragen mich sehr viele danach, ob wir noch über die Cincinnati Bengals sprechen. Und ich finde, das müssen wir definitiv auch tun, so wie sie über die Detroit Lions rübergefahren sind und es sich tatsächlich nachher erlauben konnten, Joe Burrow einfach schon mal, ich glaube, fast das gesamte Viertel oder sowas draußen zu lassen. Cincinnati ist ein Team, das ich ähnlich wie Arizona überhaupt nicht auf der Pfanne hatte. Und ich habe letzte Woche habe ich auch schon getwittert, dass Ja'Marr Chase uns ja wahrscheinlich in der Preseason einfach alle nur verarscht hat. Ganz mit seinen Drops und sowas alles, ne? Und jetzt, gut, gestern hatte er auch so einen, aber nichtsdestotrotz, diese Chemie, die Burrow und Chase haben, die ist einfach, ist Weltklasse, oder?
Ja. Also macht auf jeden Fall echt viel Spaß. Ja. Also ich habe persönlich diesen Block auch echt gefeiert von Ja'Marr Chase bei dem Touchdown von Mixon, wo er den Verteidiger komplett wegblockt.
Genau. Und da über dieses Play, Das war auch wieder, das war ein Fourth Down Play. Mhm. Und das hat, so musst du ein Fourth Down spielen. Nicht genau. Wie Miami das gemacht hat.
Ja, genau. So. Also einfach, ja, also es war auf so vielen Ebenen einfach, ja, besser, schlichtweg. Mhm. Burrow auf Chase macht echt viel Spaß diese Saison. Also jedes Spiel gefühlt gibt's ein Highlight-Play von den beiden. Ja. Das ist echt cool zu sehen. Es freut mich tatsächlich für die Bengals, weil ich war nicht so sonderlich überzeugt. Auch vor der Saison, glaube ich, habe ich sie deutlich schlechter gesehen, als sie jetzt tatsächlich sind. Burrow macht Spaß, spielt echt gut dieses Jahr. Und ja, also tatsächlich mit den Browns, die Verletzungen haben, mit den Steelers, die vielleicht dann doch nicht mehr zurück sind, sagen wir mal, sind die Bengals dieses Jahr tatsächlich, schielen sie Richtung Playoffs. Ja. Finde ich total spannend.
Ja. Die haben halt auch echt viele Waffen, ne? Hier, KevKev99 schreibt das hier auch schon. Wenn alle Skillplayer bei den Bengals fit sind, sind die mit das Beste der Liga. Die haben echt einen starken Teil. Denn Joe Mixon, wenn der tatsächlich mal fit bleibt, ne, das hat er ja auch gezeigt. Ja. Also ich bin ja nun auch einer, der nie an Joe Mixon geglaubt hat. Weil immer, wenn der so, ne, wenn der im Fantasy irgendwie noch da war und ich ihn hätte nehmen können, danke, nein, danke, nimm irgendwie was anderes. Aber wie gesagt, Burrow und Chase ist echt ein geiles Duo. Und ja, jetzt stehen sie 4-2, sind Zweiter in der Division. Hätte, wie gesagt, niemand gedacht. Ich am allerwenigsten. Und ja, machen auf jeden Fall Spaß. Ne? Und gut, über Detroit, da braucht man, glaube ich, nicht viel Worte verlieren. Das ist ein Trauerspiel. Sind das letzte sieglose Team. Wir haben jetzt auch 10 Niederlagen am Stück schon. Also das wird für Detroit, glaube ich, noch eine sehr zähe Saison.
Ja.
Und man kann nur hoffen, dass sie nicht nur das erste Team sind, das 0-16 gegangen ist. Nicht, dass sie auch nur das erste Team werden, das 0-17 geht. Ja. Gut. Wollen wir denn noch über Monday Night sprechen?
Ja, einen kurzen Moment, einen kurzen Ausblick kann man, glaube ich, geben. Ist natürlich viel so. Das Freezers-Logo vorne triggert.
Ja, wollte ich Uchi auch. Ich wollte gerade fragen, warum triggert dich das denn?
Das schielt ihn hier um die Ecke.
Ja, 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 ich sehe das ja. Bei dir steht's ja.
Hier
genau.
Vorne.
An der Kiste da. Ja.
Die da schielt er um die Ecke, da beim Trigger unten. Wirft einen Blick um die Ecke.
Genau.
Ja, Monday Night Game.
ja, der auch.
Monday Night Game. Tatsächlich 13. Oktober letztes Jahr haben die beiden Teams schon mal gegeneinander gespielt. Titans gegen Bills. Und da gab es ja diesen legendären fast schon Stiff-Arm von Derrick Henry gegen Josh Norman, wo er ihn komplett wegschmeißt.
Sehr stört.
Genau das wird es heute Nacht geben, dieses Spiel zumindest.
Ja.
Also ich weiß jetzt nicht, ob wir am Ende des Spiels darüber reden, ob Derrick Henry irgendjemanden weggeboxt hat. Sondern ich glaube, wir werden darüber reden, dass die Bills wahrscheinlich mit 2-3 Touchdowns Vorsprung gewonnen haben. So glaube ich nämlich, wird das Spiel ablaufen. Die Bills Defense ist wahnsinnig stark dieses Jahr. Die Bills Offense nicht so stark wie letztes Jahr, trotzdem gut.
Die musste bis jetzt ja aber auch noch
nicht. Genau, und sie musste einfach nicht. Ne? Also ich habe den Schedule jetzt gar nicht im Kopf von den Bills, aber da war doch auch ein 31-0 gegen die...
Nee, 40-0 gegen... Haben sie nicht gegen Miami oder so 40-0 gewonnen?
Das war doch...
Nee, gegen die Texans.
Gegen die Texans.
Aber gegen Miami.
Miami so 35-0. Ja, ja. Washington 43-21. Chiefs 38-20. Das Ding war ja auch krass. Das war
Woche 1. Hust.
Ja, da haben sie gegen die Steelers verloren. Ne? Aber man kann auch mal gegen die Steelers verlieren.
Ja, das stimmt.
Ne? So, ne? Als Seahawks-Fan. ja, genau. Ich glaube, für die Titans wird es heute Nacht nicht viel geben.
Ja.
Also, auch da, ich rechne mit um die 30 Punkte für die Bills. Mhm. Ich rechne mit nicht mehr als 21 für die Titans.
Ja. Ich glaube, AJ Brown ist immer noch ist questionable, glaube ich.
Ja, der ist irgendwie krank, hat irgendwie irgendeine krank.
Ja, ja, genau. Der ist auf jeden Fall gestern, glaube ich, auf dem Injury Report aufgetaucht.
Hat sich bei Stolle angesteckt oder andersrum.
Und Julio ist halt auch, der ist auch noch nicht so richtig angekommen in Tennessee. Ne?
Schwierig.
Das Spiel läuft halt über Derrick Henry. Und zwar nur über Derrick Henry.
Mhm.
Und ich glaube ganz ehrlich, dass sie mit den Bills und den Waffen, die Bills eben haben, da Emmanuel Sanders, Alter, der ist doch auch schon gefühlt 38, ist bei seinem 27. Team, aber der ist ja für Josh Allen zu so einem echt ein Security Blanket geworden. Das, was letztes Jahr fand ich, war Cole Beasley das ja immer noch so. Mhm. Auch so in der Slot und so. Der war, war immer für einen Catch gut. Der findet jetzt ja gar nicht mehr statt.
Er ist ja auch ungeimpft.
Ne? Wollte ich gerade sagen. Das hat er sich aber vielleicht auch selbst zuzuschreiben.
Aber
Cham ist geimpft.
Cham ist geimpft. Schön, genau. Cham ist geimpft
und Kriller ready for a comeback. Geschrieben. Grüße gehen raus.
Dass die Seahawks holen ihn jetzt.
Ja. Dass er bei den Seahawks wohl
ne? Sich wer soll uns vorstellt. Noch sonst in die Playoffs führen, ja. Wenn nicht Cham?
Ja, so. Genau. Also wie gesagt, dass Buffalo das Ding heute nicht gewinnt, das halte ich für absolut unwahrscheinlich. Wie gesagt, Josh Allen darf ein gutes Spiel machen, er darf aber nicht komplett ausrasten. Das ist halt auch wieder so ein Zwiespalt. Wie gesagt, ich spiele gegen ihn, Kessa hat ihn in einer Liga und ich habe ihn in zwei anderen. Und dementsprechend hätte ich es natürlich grundsätzlich gerne, wenn er, wenn er 20, 25 Punkte macht, bin ich da voll fein mit. Mhm. Ne? Auf der anderen Seite, wie gesagt, er kann auch gerne 40 machen. Wenn der Kicker dann auch noch irgendwie 10 macht oder so, dann reicht das auch. Hm. Ne? Also ich denke auch, also die Bills werden das Ding gewinnen heute. Wenn ich mich jetzt auf ein Ergebnis festlegen müsste, würde ich sagen 31-17.
Ja, das ist ein guter Tipp. Ich hätte tatsächlich 35-21 oder sowas gesagt. Also ja, ich glaube, so ein, zwei Touchdowns Unterschied werden es, glaube ich, schon sein. Sehr schön.
Ja, gut. Ja, ist natürlich ein bisschen schade, dass das mit unserem Call-In nicht so richtig funktioniert hat.
Es traut sich vielleicht auch einfach
keiner. Ja, genau.
Wir sind ein bisschen angsteinflößend vielleicht.
Vielleicht müssen die halt auch einfach wirklich Köpi trinken und damit die
ach, so der Mut Zungenlöser, an, Mut antrinken.
Ne? Genau, verstehe. Der Zungenlöser. Vielleicht funktioniert verstehe. Das. Ich weiß nicht, vielleicht versuchen wir das in der nächsten Zeit irgendwann nochmal. Aber nichtsdestotrotz.
Vielleicht ist auch diese Skype-Hürde einfach
ja, gut,
bescheuert und dann noch mit einem.
Müssen wir mal nach einem anderen Medium Ausschau halten, wie das eventuell funktionieren könnte.
Würde sich denn jemand hier trauen, wenn man nicht die Kamera anhaben muss? Das ist ja auch nochmal eine Kiste. Das ist, finde ich, nämlich immer eine Hürde. Das habe ich früher immer schon gedacht, wenn so Leute irgendwie so komm mal in die Sendung oder was auch immer gemacht haben, dass man häufig dann auch einfach die Kamera anhaben muss bei so vielen Dingen.
Ja.
Ne? Also so Instagram Live und sowas, da kannst du ja nicht ohne Kamera bei Instagram Live, das geht ja nicht. Also vielleicht nächstes Mal, wenn es das geben sollte, vielleicht auch mal ohne Kamera. So, dann hören wir halt nur ein säuselndes Stimmchen aus den Fanreihen.
Gut. Du hast hier für, jetzt habe ich es auch erst verstanden, du hast von den Freezers geredet.
Ja. Von was hast du denn gedacht? Von
den Steelers.
Ach so.
Ich habe gefragt, wo guckt das Logo? Und dann hast du unten, weil da unten steht ein Bild von Big Ben, da unten neben dir, nee, ganz unten auf dem Boden.
Ach so.
Ja, ja.
Und ich dachte, du meinst das. Und ich habe jetzt, weil die Diskussion hier im Chat gerade losgeht, dass sie alle den Freezers noch hinterher trauen.
Ja, ja, genau. Dadurch sind wir da drauf gekommen.
Ja, nostalgisch, nostalgisch. Entschuldigung.
Bitte. Genau, also, alles gut.
Ich möchte dieses Missverständnis noch aufklären.
Ja, alles super. Auf jeden Fall, danke, Marc. Es war immer wieder schön, sehr unterhaltsam. Ich finde, wir haben das auch zu zweit
wundervoll. Es war
durchgezogen.
Ja, schön überzogen.
Ja, genau. Vor allen Dingen, weil es wird dann bestimmt eine kurze, knackige Sendung. Mhm. Genau. Ne, ihr kennt uns. Das funktioniert sowieso nie. Macht aber auch nichts. Denkt dran, ne, wie sagtest du immer so schön, liken, teilen, kommentieren, Glocke
wichtig,
aktivieren.
Wichtig. Also, ja, ne? Abonnieren.
All diese Dinge, die man tun kann in den sozialen Medien, macht es. Ihr wisst ja, die Footballerei Content Offensive geht morgen natürlich weiter. Morgen wieder Coach Max und Schuhan mit Money Downs. Die werden sicherlich einige interessante Plays haben, die sie zerpflücken werden für euch. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, was ich nicht verstehen könnte, solltet ihr das unbedingt nachholen. Also die beiden haben, was das angeht, einfach unfassbar viel Expertise und es macht echt Spaß, denen da beim Fachsimpeln zuzuhören. Und ansonsten Flo morgen früh wieder im Frühstücksei aktiv. Ne? Weißt du schon, wer dein Gast sein wird?
Martin Pfanner von DAZN.
Martin Pfanner,
stark.
Nice. Ja, cool.
Sehr cool.
Das ist doch nicht schlecht. Der kann dann wahrscheinlich direkt nach der Arbeit.
Wir machen direkt nach dem Spiel quasi weiter.
Ja, geil. Das klingt doch, also das ist ja wohl auf jeden Fall ein ganz klarer Höhebefehl. Zieht euch das rein und dann, ja, wie gesagt, ganze Woche Footballerei-Content und ja, dann nächste Woche Montag geht's dann auch schon wieder weiter mit der Live-Sendung und dann hoffentlich auch wieder bei Twitch. In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Ciao.
Ciao.
Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Fußball.